Mwaramutse muraho neza ni karibu mu Rwanda. Njyewe nitwa Florent, nkaba ndi umutoza wa Twin Lake Cycling Academy. Turiteguye isi y'amagare, muze murebe igihugu cy'amagare. Turiteguye abari hose hose mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Kigali, abari East Africa. Twiteguye isi y'amagare mu Rwanda. Karibu, karibu. Turabashyigikiye, turabashyigikiye, tubari inyuma, tubari inyuma.
Ja, vielen Dank an Florent. Das ist unser Ruanda-Intro, große Ruanda-Folge heute, denn nächste Woche geht die WM los, beziehungsweise am Wochenende. Und wer Florent ist, erfahrt ihr in einem späteren Teil der Folge. Pickepacke voll heute auf jeden Fall, diverseste Protagonisten hier. Paul und ich aber ein zweites Mal nur zu zweit von der dreiköpfigen Besenwagen-Crew. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss. Und wir sind ohne Andi Stauf.
Genau, da Andi Stauf noch unterwegs ist.
Im Hundeurlaub.
Viel Verstärkung reingeholt. Ich habe sehr lange Profi-Voicemails und wir haben heute, ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei Gäste. Die zweite Gastschalte live nach Kigali, für euch dann leider nicht mehr live, die könnte auch zwei Leute beinhalten, das weiß ich noch nicht.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, auch heute ist wieder Aidsleep unser Partner dieser Folge. Und meine zwei Kollegen, die schlafen jetzt schon seit zwei Wochen sehr luxuriös im temperierten Bett. Ich muss euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Die größte Investition, die ich bis jetzt in meinem Leben getätigt habe, war ein Bett. Ich habe nämlich damals schon gedacht, als Radprofi, Erholung sowieso wichtig. Man schläft auch ungefähr 30% seiner Lebenszeit. Also da lohnt sich das schon mal ein bisschen zu investieren, habe ich mir damals gedacht und mir ein richtig gutes Bett gekauft. Das habe ich immer noch und das stellt sich leider aber keine Temperatur ein. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Aidsleep, ich muss ja immer noch lachen, dass ich einfach keine Ahnung davon hatte vorher. So. Und jetzt, wo wir diese Werbung auch gemacht haben, schon einmal, mich einfach jetzt schon so, ich glaube 4 Radprofis drauf angesprochen haben und gesagt haben, dass sie mega neidisch sind, weil sie das schon länger kennen und wollen. Und ich hatte einfach gar keine Ahnung, was wir da kriegen. Ja, ich kann einfach weiterhin sagen, ich bin mega Fan. Also ich schlafe auf jeden Fall besser. Ich merke das auch nachts, dass dieses Kühle der Matratze, ich muss es nochmal erklären. Also Vorsicht, ihr bekommt, wenn ihr euch das bestellt, ein Gerät, was sehr leise ist, das hat einen Wassertank. Dieser Wassertank befüllt über einen Schlauch und einen USB-Anschluss eine smartes Matratzencover, in dem dann eben diese Flüssigkeit sich bewegt. Die zwei Betthälften sind separat voneinander und ihr könnt das entweder selbst temperieren oder eine künstliche Intelligenz, den Autopiloten, das für euch temperieren lassen. Und grundsätzlich ist es so, wenn man kühler schläft, beziehungsweise wenn die Körpertemperatur niedriger ist nachts, ist der Schlaf tiefer. Und also ich merke das auf jeden Fall, dass eben die Kühle der Matratze mich besser schlafen lässt. Und das ist auch sowohl in Whoop als auch in der smarten Matratze, also Aidsleep kommt natürlich mit einer App, wertet dir deinen kompletten Schlaf auch aus. Es ist einfach auch messbar besser. Ich fühle es und es ist sichtbar messbar besser.
Naja, du kannst es, ich habe es jetzt auch seit einer Woche, du kannst es schon sehr kalt einstellen. Also es gibt ja, 0 ist quasi neutrale Stellung, gibt es 10 plus und 10 minus. Und da kannst du dementsprechend über die App das steuern oder halt auch am Bett gibt es links und rechts so Buttons, wo du, ja, wenn du nachts auf einmal merkst, ah, mir ist es zu warm, mir ist zu kalt, kannst du es auch nochmal klicken. Plus minus nachher und es vibriert dabei so schön. Mhm. Klickst drauf und kommt kurzes Vibrieren, dann weißt du, dass es eingestellt ist. Mhm.
Wie kalt wird denn das? Weil mir ist immer zu warm.
Also das ist zwischen 12 und 43 Grad regelbar. Und so mal zur Verdeutlichung, ich schlafe ja sonst immer so ohne Decke. Die Decke liegt nur so neben mir, weil es mir halt warm ist. Und jetzt schlafe ich halt mit Decke. Und es ist cool. Also es ist einfach ein besseres Feeling.
Ich gehe jetzt halt immer in einem wohltemperierten Bett, wohltemperierten doch, wohltemperiert im Bett, ins Bett. Quasi steige rein unter die Decke und es hat so eine angenehme Kühle. Und das finde ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Aber ich freue mich auf den Winter, wo es bei mir in der Altbauwohnung halt hier in Berlin zittert wie Hechtsuppe. Und da freue ich mich, dass ich nachts nicht mehr frieren muss. Trotz dicker Decke, sondern das schön ja quasi temperieren kann.
Ich wollte das letzte Werbung schon sagen, jetzt sage ich es aber nochmal. Das Ding hat natürlich einen stabilen Preis hinter sich und so eine Investition, die macht man jetzt nicht so von heute auf morgen. Wer da Interesse hat, ich glaube, die den Nachrichtenaufwand, den kann ich handeln, fragt mich ruhig. Also, ne, ich kann da auch nochmal persönliche paar Infos geben.
Wen das jetzt nochmal genauer interessiert, der geht einfach mal auf aidsleep.com/besenwagen. Da gibt es alle Infos und mit über den Link bekommt ihr auch 350 Euro auf den Pod Ultra. Und ja, schaut es euch an, wem es zusagt. Ist empfehlenswert von meinen beiden Kollegen hier. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie es sein wird, wenn ich es mal ausprobieren darf.
Ihr müsst auf den Link gehen und den Code Besenwagen benutzen. Aber ihr findet das Ganze wie immer natürlich nochmal in den Shownotes. Jo.
Sehr schön.
Wir müssen leider erstmal Krankenreport machen hier. Ich glaube, Leute in sozialen Netzwerken konnten schon deine verschiedenen Schlüsselbeinteile sehen. Was ist passiert?
Ja, genau. Ich war am Wochenende beim UCI-Rennen, also Gravel UCI-Rennen in Frankreich unterwegs, in den Pyrenäen, was Romain Bardet gewonnen hat. Und ja, bin da zweimal auf die Fresse geflogen. Das erste Mal hat es mich nur hin und her gebaut, so habe ich mir nur meine Rippen geprellt, in Anführungsstrichen. Also das tut auch noch gut weh. Aber beim zweiten Mal hat es mich das Schlüsselbein gekostet, aber so richtig. Und ja, bin deswegen jetzt gerade erstmal außer Gefecht gesetzt. Ja, bin da wie gesagt gestürzt. Dann Sonntag zurückgeflogen, wurde Montag standesgemäß bei Dirk Tenner operiert.
Der hat dann, während du noch in Koma lagst, hat er dann schon Röntgenaufnahmen von deinem reparierten Schlüsselbein per WhatsApp versendet. ganz datenschutzkonform konnten wir im Besenwagen schon sehen, dass Fossi wieder an einem Stück ist.
Ja, das waren, er sagte, 4 Stücke, musste da auch so ein bisschen handwerken, also so Knochenstücke irgendwie umdrehen, in richtige Position bringen, wie so ein Puzzleteil, meinte er. Ich stelle mir jetzt ja echt vor, dass da halt wie so ein Handwerker da sitzt, ne?
Mhm. Ja,
und dann halt.
Du, ich habe da schon mehrmals zugeguckt im Leben. Ich war ja in einem vorherigen Leben mal Physiotherapeut und durfte da mehrere Hospitationen im Krankenhaus bei so OPs machen, die ich danach behandelt habe. Da schon lustige Sachen gesehen und ich kann immer nur wieder sagen, wer das nicht kennt, orthopädische Chirurgie ist so ein Feature aus Metzger und Schreiner. Sind wirklich alle Werkzeuge, die man sich so vorstellen kann. Säge, Bohrer. Es gibt Dübel, es gibt Zement, es gibt diverseste Schrauben mit allen möglichen Torx und alles weitere. Es raucht, es qualmt, es spritzt.
Ja, ist auf jeden Fall witzig, weil auch, wir haben darüber gesprochen, ich habe ja links auch schon mal mir 2011 die Schulter oder Schlüsselbein gebrochen. Und die Platte ist immer noch drin. Also sie ist jetzt schon sehr lange drin, demzufolge. Und ich habe gefragt, ob wir die dann rausnehmen können, wenn wir die rechte rausnehmen. Und dann meinte er, ja, aber müsste mal im Krankenhaus was gemacht werden, nachfragen, weil ich muss wissen, was das für Schrauben sind, damit ich das richtige Werkzeug da habe, ob ich einen Schraubenzieher brauche. Und da hast du mit ihm so gesprochen, als du mit einem Automechaniker redest, der irgendwie, keine Ahnung, die Achse wechseln will, weißt du? Und ist schon witzig. Aber was ich trotzdem wie zum Sturz noch sagen wollte, also erstmal vielen Dank an Jade Treffeisen, mit der ich da auch hingereist bin. Die hat sich vorzüglich um mich gekümmert. Auch nach dem Rennen mich abgeholt aus dem Krankenhaus in Spanien, weil das nächste war. Und da gesorgt, dass ich irgendwie auch safe zum Flughafen komme. Erstmal noch vielen Dank, Jade. Und natürlich Dirk. Aber ich muss auch sagen, da vor Ort hast du einfach wieder gemerkt, wie viel Potenzial dieser Sport noch hat im Bereich Sicherheit. Mhm. Weil, Alter, also ich bin da gestürzt und dann der Einzige, der angehalten hat, war Arno van den Becken, heißt er, glaube ich, von dem Ridley-Team aus Belgien. Ich habe dann aber irgendwann gesagt, ich soll einfach weiterfahren, weil ich kann jetzt gerade nichts machen. Bin ich erstmal noch so 20 Minuten durch den Wald zurückgelaufen. So, halt wusste ja auch nicht so richtig, was los ist. und Leute fahren an mir vorbei und fragen, ob alles okay ist. Und ich sage, nein, ich habe Schmerzen und ich brauche ein Telefon. Aber niemand hält an. Aber du weißt halt auch ganz genau, dass Leute Telefone dabei haben. Weil du siehst nach dem Rennen halt auch Fotos. Mhm. Und was mich da so ein bisschen enttäuscht hat, ist, ich habe vor allen Dingen auch von Profis, auch von ehemaligen Profis gesehen, dass die Fotos im Rennen gemacht haben, die an mir vorbeigefahren sind und gesehen haben, dass ich Hilfe gebraucht habe und nicht angehalten haben, um irgendwie mal kurz Notarzt zu rufen. Auf jeden Fall komme ich dann irgendwann an der Straße an nach meinem Walk und dann steht da so ein Franzose, der ruft halt die Ambulanz, aber die Ambulanz kommt einfach nicht. Und dann musste ich irgendwie noch so 4 Kilometer oder 5 Kilometer dann quasi entgegen der Rennrichtung noch auf dem Asphalt zurück in den Ort fahren, fahre erstmal in die Unterkunft und in der Verpflegung haben dann nochmal ein paar Leute versucht, eine Ambulanz zu rufen. Die kamen dann irgendwann, aber auch nicht ganz gemächlich. Ist jetzt nichts, war jetzt am Ende nur Schlüsselbein in Anführungsstrichen. Aber du weißt es ja nicht, ne? Und der dachte schon, es krass.
Gibt halt.
Also, wenn wirklich was Schlimmes passiert, dann passiert es. Dann wurde ich halt da vor Ort auch noch 3-mal in verschiedene Krankenwagen eingepackt. Also musste noch irgendwie 3-mal innerhalb des Ortes den Krankenwagen wechseln. Und also, das war irgendwie auch alles. Und dann im Krankenhaus auch so, haben sie erstmal die falsche Seite gerönt, aus irgendwelchen Gründen. Und ich bin da fast umgekippt, weil ich so Schmerzen hatte. Nein, Leute, ist die andere. Und dann meinten die auch so, ja, nee, wir operieren hier auch nicht. Also nicht, dass ich das wollte, dass die das in Spanien operieren, aber das kann so zusammenwachsen. Und du hast ja gesehen, wie der Knochen so durch die Haut so, also so rausguckt. Und dann denke ich so, oder so kurz zum Durchstechen, und dann denke ich, wie, also da kannst du so nicht zusammenwachsen lassen.
Nein.
Also das war auf jeden Fall ein XP und so hast halt gemerkt, ey, dass wirklich so alle wollen irgendwie Geld verdienen, du zahlst irgendwie Startgebühren, es gibt Sponsoren, die sowas unterstützen, UCI-Logo, pipapo, fahren auch große Namen mit bei solchen Rennen, aber Thema Sicherheit, Alter, ist halt für den Arsch, ne?
Das ist echt Abenteuer, du unterschreibst da, dass du für dich selber verantwortlich bist, ne?
Ja, aber ja, also ich war echt froh, dass Jale dabei war, weil das alles alleine zu stemmen.
Ich wollte gerade sagen, weil die erste Frage, die uns hier so aufgekommen ist, ist wie, okay, du kannst vielleicht zurückfliegen mit deinem Schlüsselbeinbruch. Das kriegt man schon hin, wenn man da auch gerade so ein bisschen erfahren ist. Aber ja. Was mit deinem Fahrrad? Das hat Jale dann geschoben.
Ja, also ich habe jetzt zum Glück so einen Radsack, wo man es fast einfach nur reinstellt, Laufräder raus, das reicht. Das steht jetzt hier unten im Keller halt noch so, wie es halt ist. Aber nee, es ging dann schon, das haben wir zusammen dann irgendwie auch gut hingekriegt. Aber es ist trotzdem, du merkst halt, in dem Sport ist gut Geld. Also die Athleten bekommen irgendwie zum Teil auch gute Gehälter und irgendwie Teams gehen rein. Aber so da ist halt so infrastrukturell fehlt da halt noch so ganz viel auf allen Ebenen. Und du merkst halt dann in solchen Situationen gerade, dass du einfach komplett aufgeschmissen bist. Und da gibt es ja den Fall von der Clara Sophia Cox. Ich weiß gar nicht, wie der Nachname heißt.
Kofsgaard,
genau. Die bei Unbound ja schwer gestürzt ist und wo da irgendwie 2 Stunden gebraucht hat, bis irgendjemand kam, der sie abholt. Und ja, das gibt einem immer schon noch mehr zu denken. Und irgendwie, ich habe jetzt auch gerade keine Lösung, aber so wie es halt ist, ist auf jeden Fall auch nicht richtig.
Nee.
Und ja, ist schon krass. Ich habe da mit Dirk Tenner viel drüber geredet. Auf der Straße ist natürlich so, bei den großen Rennen, 1/3 der Teams haben einen Teamarzt im Auto sitzen. Du hast immer eine Ambulanz dahinter. Natürlich hast du noch die Fälle, wenn jemand von der Straße abkommt und kriegst du dich hier mit, wie letztes Jahr bei der Schweizerin, die leider verstorben ist bei der WM. Aber ja, irgendwie so richtig, also ich weiß, dass es ein unsicherer Sport ist, aber dass wenn was ist, der auch nicht wirklich direkt geholfen wird, ist auch schon erschreckend festzustellen.
Ja, musst du erstmal selbst erleben, ne?
Ja.
Yo.
Aber ja, WM hoffe ich am 12. Oktober noch fahren zu können,
ja,
aber das ist jetzt...
Bist guten Mutes, also Dirk meinte auch, du kannst jetzt ab morgen kannst wieder Rolle fahren.
Ja, momentan fühle ich mich echt noch nicht so richtig wohl mit der Schulter, aber ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen Kreislaufsachen machen und ja, dann mal gucken, wie das vorangeht, aber ja, ich werde mal versuchen, bei der Wärme am Start zu stehen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so laufen wird, wie ich es mir hoffe, aber ja, dabei sein ist alles.
Ich glaube, wir können direkt in den Feedback-Corner übergehen. Und das haben wir wie so oft von prominenter Stelle. Luca Schwarzbauer ist Cross-Country-Weltmeisterschaft, Elite-Rennen gefahren am Sonntag. Hatte uns vor 2 Wochen schon mal eingeleitet, dass Mathieu van der Poel versucht, da endlich Weltmeister zu werden. Und uns kam noch die Frage auf, nachdem er uns erzählt hatte, dass er noch nie im Höhentrainingslager war im Leben, wie er dann zu seinem Lancia in Livigno gekommen ist und Lukas Schwarzbauer, unser Außenreporter von der Cross-Country-Weltmeisterschaft in Grand-Montana, so habe ich es hier gelernt von der Französischlehrerin, macht uns auf jeden Fall hier ein sehr ausführliches Update. Vielen, vielen Dank.
Hi, liebe Besenwagen-Hörer und Hörerinnen. Eine kurze Sprachnachricht von mir zur Weltmeisterschaft, zur Mountainbike-Weltmeisterschaft im schweizerischen Wallis. Vorneweg noch die ganz wichtige Frage aufgeklärt. Meinen Delta, Lancia Delta Integrale, den habe ich aus Livigno, das ist korrekt. Allerdings war ich da nicht im Höhentrainingslager, sondern ja, viele oder einige von euch werden es wissen, dort kann man richtig gut Mountainbiken und ich war dort nur für vielleicht 3-4 Tage, um ein bisschen Mountainbike zu fahren und ja, in dem Sinne kein Höhentrainingslager. Und da kam ich eben in diesen 3-4 Tagen zu dem Genuss, diesen Lancia mir anschauen zu dürfen und dann auch zu kaufen. Und dann zur Weltmeisterschaft, ja. Es war ja erst die Shorttrack, also die Kurzdistanz, 20 Minuten Disziplin in Zermatt. Die meisten werden es kennen, nahe dem Matterhorn. In der Qualifikation lief eigentlich alles ziemlich nach Plan. Ich wurde Vierter. Es ging darum, ja, die Startplätze für das eigentliche Rennen am darauffolgenden Tag zu bestimmen. Es war ein Kurs, der ja, es sehr, sehr schwierig machte, überhaupt noch von hinten nach vorne zu fahren. Der Start war extrem entscheidend, die ersten 30 Sekunden. Und ja, dann am Tag X, ich hatte, wie gesagt, mich akribisch darauf vorbereitet, war es leider so, dass ich nicht so ja, wegkam wie erwünscht. War irgendwie schnell so in der Waschmaschine um Platz 10, 11, 12 rum. An der ersten Engstelle und ja, jedem Radfahrer ist der Ziehharmonika-Effekt bekannt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte eben diesen Plan, weil ich mich oft auf meinen Start verlassen kann, dass ich dort ja mit Gewalt erstmal vorkomme und dann vorne meinen Effort verwalte, um dann ja gut ins Rennen zu finden. Und weder direkt am Start noch in den darauffolgenden ein, zwei Runden ist mir gelungen, ganz vorne zu landen und dann ja, hat es mich selber verraucht. Das ist ja richtig bitter, aber ja, kann man nur von lernen und muss schon sagen, es war ein sehr, sehr spezieller Kurs auch, aber das soll auf keinen Fall eine Ausrede sein. Und dann ging es weiter. Wir sind nach Grand-Montana, Grand-Montana, wie man das auch immer sagt, das weiß ich nach gefühlten 5 Wochen Aufenthalt dort immer noch nicht. Der eine sagt so, der andere so. Wird es aber sicherlich Experten geben unter den Besenwagenhörern, die das beantworten können. Anyway, großes Wochenende. Am Sonntag die olympische Distanz auf einem extrem herausfordernden Kurs. Um ehrlich zu sein, auch vielleicht nicht der ideale Kurs für mich als Schwergewicht. Aber auch das soll keine Ausrede sein. Letztes Jahr bin ich gut gefahren, wurde das 7. im Weltcup. Dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft. Ja, deshalb trotzdem gute Hoffnungen gehabt. Aber es hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, dass ich mein ja, bereits diskutiertes Höhentrainingslager vielleicht nicht so genial verdaut habe, wie ich das erhofft hatte. Ich glaube, mein Niveau ging nicht runter durch das Trainingslager, aber es hat jetzt nicht so dieses nächste Level freigeschalten. Und ihr habt ja schon in der letzten oder aktuellen Besenwagen-Folge darüber gesprochen, dass ja das Niveau halt immer weiter ansteigt. Und ja, ich bin, glaube ich, im Moment so ungefähr auf Top-Niveau, was ich die letzten Jahre erreichen konnte. Aber leider, ja, dann nur 16. geworden, 16. bester Mountainbiker in der Welt, ist immer noch gut, aber ja, nicht ganz mein Anspruch. Ja, der große Traum von der Medaille, der war, glaube ich, schon etwas unrealistisch im Vorfeld, aber ein Top 8, Top 10 Ergebnis, ja, hätte vielleicht schon klappen können. Aber ja, ich war die letzten Jahre sehr konstant in der Weltspitze unterwegs, würde ich sagen. Und habe im Moment, glaube ich, ein bisschen zu beißen. Konnte, wie gesagt, jetzt nicht diesen krassen Sprung nochmal machen, den es im Moment ja offensichtlich erfordert. Auch noch ein paar Worte zu Mathieu. Der Gute ist wirklich sehr schnell gestartet. Flog, der ist, glaube ich, eine Reihe oder zwei Reihen hinter mir gestartet. Flog schon nach ein paar Minuten im Rennen an mir vorbei. Aber auch er nicht unerreichbar. Nämlich Mitte des Rennens habe ich dann einen orangenen Fahrer unweit von mir entfernt gesehen. Und dann stellte sich heraus, es war Mathieu. Ich glaube, ja, er ist einfach vielleicht ein bisschen zu aggressiv in das Rennen reingegangen. Es war ein Rennen, wo man, ja, glaube ich, schon mit viel Erfahrung viel gut machen kann. Und ja, schien so, als hätte er es einfach nicht optimal gemanagt. Ich denke, wenn er wirklich seine Physis optimal genutzt hätte, wäre er bestimmt deutlich weiter vorne rausgekommen. So ist er irgendwas im hinteren 20er-Feld geworden. Ja, kann man sich ja auch nochmal angucken. Und jetzt, kurzer Ausblick noch, steht der Weltcup in der Lenzer Heide diese Woche an. Ich bin gerade dort angekommen. Der Riesenabschied von Nino Schurter, The Goat im Mountainbiken. Schweizer, ja, Topstar, war schon mehrfach Sportler des Jahres in der Schweiz neben Roger Federer. Ist für uns alle ein Riesenwochenende. Nino Schurter, würde ich sagen, größer als Mountainbikesport selber, zumindest zeitweise. Also ja, ein ganz großer. Verlässt mit 39 Jahren die Bühne und das wird jetzt gebührend gefeiert. In diesem Sinne, schafft es gut und danke für die Sprachnachricht.
Ich habe das Rennen jetzt nicht geschaut. Ich wollte es auch nochmal schauen, weil ich es auch bei Heatherly gelesen habe, dass er richtig rasiert hat, aber bei den Frauen auch genauso. Gab es eine überragende Siegerin mit Jenny Ritzfetz, wahrscheinlich spreche ich den Namen falsch aus Schweden, die irgendwann mal, ich weiß nicht, wie viele Jahren, ist noch gar nicht so lange her, eine Pause gemacht hat vom Sport, dann zurückgekommen ist, so ein bisschen als Privateer auch und dann jetzt zu Canyon gewechselt ist, also Teamkollegin ist von Schwarzbauer und ja, jetzt auch da überragend Weltmeisterin geworden ist, die übrigens mit den Simon Andersen zusammen ist.
Andreasen.
Auch. Andreasen. Alter, siehst du den Namen? Hey,
du Namen. Ich spreche diesen Namen auch gern so aus wie Frederik Rassmann. Der sagt nämlich nicht Simon Andreasen, sondern Simon Andreasen.
Okay. Auf jeden Fall, die sind auch ein paar. Tut eigentlich nichts zur Sache. Aber ich habe die jetzt, als ich in Dora war, ein paar Mal auch zusammen fahren sehen. Und genau, die hat auf jeden Fall bei den Frauen gewonnen. Zu Mathieu. Der hat dann ja nach dem Rennen auch bekannt gegeben, dass er seine Saison vorzeitig beendet, also auch keine Europameisterschaft auf der Straße fahren wird, was der Plan war, und auch keine Gravel-WM, wo er der amtierende Weltmeister ist. Er hat sich wohl die ganze Zeit irgendwie auch schon müde gefühlt. Genau, da zieht man jetzt also den Stecker. Ja, finde ich spannend. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, gut zu sehen für die Mountainbike-Szene, dass diese Straßenfahrer jetzt nicht einfach reinkommen und das dominieren. Mhm. Hat der Schwarzbauer auch schon letztes Mal gesagt. Und ja, demzufolge haben da zwei reinrassige MountainbikerInnen gewonnen.
Ja, cool. Ja, ich bin super happy auf jeden Fall, dass Luca uns da immer mal ein paar Updates gibt. Ich denke mal, im Winter können wir ihn auch mal wieder hier reinholen. Nun aber zum anderen Radrennen, was am Wochenende noch abgehalten wurde. Spanien-Rundfahrt, letzte paar Etappen. Die meisten Hörer vom Besenwagen werden wissen, was passiert ist, werden das alles verfolgt haben. Wir geben gleich unseren persönlichen Senf dazu, zu den wichtigsten Ereignissen. Aber letzte Woche ja nach Krankheit entschuldigt. Diese Woche dann aber nochmal ausführlich Ben Zwiehoff.
Hallo in den Besenwagen. Ja, ich bin zurück von einer ereignisreichen Vuelta España, die leider in Madrid ein irgendwie unrühmliches Ende gefunden hat. Das war schon alles sehr, sehr bizarr für uns als Profis. Ja, nichtsdestotrotz hatten wir eine erfolgreiche Zeit. Ich bin euch ja schließlich auch noch eine Memo von letzter Woche schuldig. Da hat mich Fonsi hoffentlich krankheitsbedingt entschuldigt. Ich habe nämlich ein bisschen rumgestruggelt in der dritten Woche mit Erkältung, Husten etc. Und ja, die Frage von letzter Woche war, wie fühlt sich so ein Rest-Day-Ride an? Weil wir da quasi den zweiten Ruhetag hatten. Am ersten Ruhetag habe ich gar keinen gemacht. Das kann ich schon mal sagen. Und am zweiten Ruhetag war es dann tatsächlich Nico Denz, der mich motiviert hat. Ich war nämlich nach 5 Kilometern schon so, oh, ich würde eigentlich am liebsten wieder umdrehen. Und dann hat Nico Denz mich in Santiago de Compostela mit einem leckeren Kaffee motiviert. Und dann sind es am Ende tatsächlich sogar über 1,5 Stunden geworden. Wir sind zwar richtig rumgeeiert, an sich war das, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, auf jeden Fall fühlt sich das nicht so super gut an. Man hat wenig Motivation und natürlich auch deutlich schwere Beine, weil ja meistens vor den Ruhetagen irgendwelche kranken Bergetappen gefahren werden. Und das spiegelt sich dann natürlich in der Qualität der Muskulatur auch wieder. Ja, zusammenfassend hat Fonzi mir aufgetragen, dass ich eine Voicemail machen soll als bester Deutscher bei der Vuelta. Das war jetzt kein wirklicher Anreiz für mich, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, hiermit erfülle ich auch die Aufgabe, die mir von Fonsi im Vorfeld übermittelt wurde. Ja, bester Deutscher bei der Vuelta 2025. Ist natürlich krass. Nee, darum ging es natürlich nicht. Also bei uns war es ganz klar der Fokus auf einen Etappensieg oder mehreren Etappensiegen und ja, Gesamtwertung mit Jai oder dann am Ende auch mit Giulio, der sich natürlich sehr, sehr, sehr wacker geschlagen hat und gut verkauft hat. Wir sind am Ende Vierter geworden mit, ich glaube, wie viele Sekunden waren es jetzt am Ende? Knapp 30 Sekunden Rückstand auf Tom Pidcock. Ist natürlich schade, weil wir alles versucht haben, Pidcock am letzten Tag noch zu cracken. Ich bin relativ früh auch schon all-in gegangen, um das Tempo zu erhöhen, dass ja viele Teams keine Helfer mehr hatten und Pidcock vor allen Dingen auch keinen Helfer mehr hatte. Und da war es natürlich dann ein bisschen schade, dass wir dann in Zusammenarbeit mit UAE ihn dann am Ende nicht gekriegt haben. Aber Chapeau an der Stelle auch. Also wir haben wirklich ja, genau geguckt, wie wir den vielleicht noch vom Podium verdrängen können als Team. Haben das versucht, hat am Ende nicht funktioniert, weil er einfach super stark war, muss man anerkennen. Und ja, ich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Podium. Sehr, sehr verdient am Ende. Wir haben es ihm nicht leicht gemacht, sagen wir mal so. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bleibt von der Vuelta bei mir sehr, sehr viel positiv hängen. Ich hatte extrem viel Spaß. Ich habe es sehr genossen, mal wieder eine Grand Tour gefahren zu sein. Vor allen Dingen, nachdem ich letztes Jahr keine gefahren bin. Und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch gerade im Umfeld jetzt nach der Red Bull-Übernahme meine erste Grand Tour wieder zu fahren. Tat richtig gut und ja, war sehr, sehr spannend zu sehen. Ich kann sagen, dass sich von 23 jetzt auf 25, 23 bin ich meine letzte Volta gefahren. Sehr, sehr viel geändert hat in Sachen Professionalität. Das war sehr spannend mit anzusehen und ja, hat mir auf jeden Fall auch nochmal ein gutes Stück Motivation gegeben, mein Bestes abzurufen. Und am Ende des Tages, glaube ich, können wir als Team, so wie wir gefahren sind, mit dem Team Spirit, den wir hatten, sehr, sehr zufrieden sein. Das war auch das Fazit, was wir alle am letzten Tag gezogen haben. Ich glaube, da waren einige, inklusive mir dabei, die sich da aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, von der Gruppe und vom Team Spirit war das bisher die beste Grand Tour, die wir gefahren sind. Und eigentlich hätte dieser Team Spirit auch das Podium am Ende verdient gehabt, meiner Meinung nach. Ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu berichten. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Anschauen hattet, auch wenn der ein oder andere Tag sicherlich wie die letzte Etappe jetzt in Madrid für die Fans eine kleine Enttäuschung war. Hoffe ich trotzdem, dass wir als Fahrer das Bestmögliche dazu beitragen konnten, eine halbwegs vernünftige Show auf die Bühne zu bringen. Ich hoffe, dass wir uns dann bald bei meiner nächsten Grand Tour wiedersehen. Bis dahin, ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall vorher noch mal hören. Ich lege jetzt erstmal noch mal die Beine hoch. Ja, vielleicht haue ich mich noch mal in die Eistonne. Ich bin nämlich ein bisschen im Arsch. Liebe Grüße, euer Ben.
Vielen Dank, Ben. Ich finde auch gut, wie er den Abgang schon so richtig professionalisiert hat. So eine gewisse Pause lässt.
Es wird zelebriert.
Ja.
Es wird zelebriert. Ja, also ich denke, den Eindruck kann ich auf jeden Fall teilen, den er da hat, so Team Spirit-mäßig. Die Etappe, die Giulio Pellizzari gewinnt, wo Jai Hindley und Giulio Pellizzari so abwechselnd attackieren. Und auch die vorletzte Etappe, wo die Entscheidung fällt am letzten Berg, fährt Ben schon am vorletzten Berg quasi all out, dezimiert die Gruppe auf irgendwie 20 Leute oder so. Und danach hat leider Pellizzari nicht die Beine der vorherigen Vuelta, sonst hätten sie es da nämlich, glaube ich, auch nochmal so machen können. Aber trotzdem auch für mich Red Bull, Bora Hansgrohe, gute, also auch optisch gute Teamleistung. Auch wenn es nur der vierte wurde.
Ja, ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, ehrlich zu sein. Aber ja, das wird schon stimmen. Also wenn Ben das halt auch so herausstellt, ist auch interessant. Man hat ja jetzt schon bei einigen Rundfahrten dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass da kleine innere Konflikte vielleicht stattfinden. Ja.
An denen sie arbeiten müssen. Also ne, es ist ja wirklich dann auch so, auch so eine Vuelta ist wieder so ein Lernprozess, wo man vielleicht auch mal andere Dinge ausprobiert.
Ist natürlich auch interessant, wenn du die Zusammenstellung des Teams anschaust, ist halt kein Ego dabei gewesen. Ne? Also nicht, dass Roglic jetzt, ich glaube, dass der voll umgänglich ist, aber du hast natürlich, der ist natürlich
stellt ganz andere Ansprüche von Natur aus.
Ja genau, der tut zum Team gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie wesentlich ausgeglichener als Team in so eine Rundfahrt reingegangen sind, wie du halt da jetzt.
So ein Jai Hindley ist dann zwar ein nomineller Kapitän da, weil er auch schon eine Grand Tour gewonnen hat und die meiste Erfahrung hat wahrscheinlich da. Aber trotzdem ist er wahrscheinlich auch jemand, der einen Co-Kapitän zulässt, der auch nicht jetzt sichtbar nicht irgendwie Probleme damit hatte, dass Pellizzari auch attackiert aus der Favoritengruppe heraus. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass der das eigentlich so ein bisschen softer verwaltet. Sah gut aus, finde ich gut. Und Ben hat es ja auch schon gesagt, so Tom Pidcock war sau stark, das haben wir ja alle nicht gedacht vorher. Hindley war vielleicht sogar so ein kleines bisschen stärker, hat man auch oft gesehen, aber Pidcock echt top in Topform und gebissen ohne Ende, hat sich immer nur ganz kleine Sekunden abnehmen lassen an den Bergankünften und hat es dann ins Ziel verwaltet, seinen Vorsprung.
Ja, aber ich meine, er war selbst auch so ein bisschen überrascht, ne? Wie man so Interviews lesen konnte, ja. So Tom Pidcock. Und ich bin gespannt, was sie jetzt da rausziehen. Man muss natürlich immer sagen, ich finde, du kannst ein Vuelta-Podium jetzt nicht irgendwie ja, auf ein Giro beziehen oder auf eine Tour. Das hat irgendwie, finde ich, erstmal nichts mehr zu tun. Es gibt ja dieses geile Meme von diesen drei Monstern, wo so, kennst du das? Diese drei Monster, also diese Köpfe.
Ach so, das ist diese Drachenköpfe, ja.
Genau, wo so zwei grimmig schauen, also das eine Giro-Tour und dann der Welter.
Guckt ganz drollig so, ein bisschen dämlich.
Ja, genau, und so war die Welter dieses Jahr auch, muss man sagen.
Ja.
Und so ist sie eigentlich immer, die ist so ein bisschen strange. So selbst wenn es jetzt, keine Proteste gegeben hätte, ist die Welter immer so ein bisschen weird an irgendwelchen Stellen. Und das, finde ich, war sie dieses Jahr auch so. Und, aber ja, ist gut.
Ich fand geil, so das, was ich da noch mitnehme, Vingegaard und Almeida, die dann gefühlt irgendwie so auch so in der zweiten Hälfte der Rundfahrt so nicht Angriffspakt geschlossen hatten, weil sie einfach beide komplett im Arsch waren auch. Also Vingegaard konnte man auch lesen, war leicht erkältet. Almeida, weiß ich nicht, also hat auch so am Angliru zum Beispiel krasse Leistung gezeigt, konnte Vingegaard auch nicht abhängen da, aber die zwei waren dann echt hinten raus einfach komplett gleich auf. Vingegaard natürlich nochmal da die letzte Bergankunft gewonnen, auch noch ein paar Sekunden rausgeholt, aber es waren so viele Aufnahmen, wo die zwei einfach beide komplett angeschossen aussahen und einfach nebeneinander gefahren sind und sich auch unterhalten haben teilweise. Das war schon auch irgendwie nice zu sehen.
Ja, die Vuelta ist halt auch dieses Jahr, gut, ist eigentlich fast immer, du weißt ja gar nicht, wann keine Bergankunft war. also weißt bei der Tour kannst du dich an diese Bergankünfte erinnern, so an schwere Bergetappen. Und bei der Welt, da ist irgendwie so gefühlt zwei Drittel der Rundfahrt einfach so Mini-Bergankünfte. Ja.
Oder große.
Und, ja, und du hast halt dann so, auch so als Zuschauer, da hast du, finde ich, ist es schwer noch mitzuverfolgen, was eigentlich gerade irgendwie ansteht. Und ist auch nicht so wie bei der Giro oder bei der Tour, wo du am Wochenende halt so die Highlights hast. Mhm. Ne? Angliro war an einem Freitag, glaube ich. Das ist so, das ist so ganz komisch auch so, denn, wo du dann irgendwie auch so ganz schwer ein Gefühl für bekommst, wie die Rundfahrt eigentlich aufgebaut ist. Und ich glaube, so ist für die Fahrer auch, die einfach jeden Tag so am Limit.
Wir kommen gleich nochmal zu den Protesten und zu dem Part, der deswegen halt anders war in der Rundfahrt, aber ein Teil, der wegen den Protesten anders war, der aber dann, turns out, total sympathisch war, war die Siegerehrung, die dann nämlich in Madrid abgesagt wurde, weil im Zielbereich eben, das war schon lange vorher angekündigt, starke Proteste stattfanden. Aber ich habe nachlesen können, dass das auf einer Idee von Tom Pidcocks Mutter basierte. Man hat sich dann auf so einem Parkplatz zusammengefunden, hat einen Banner aufgespannt und drei Kühlboxen hingestellt, zwei kleine, eine große in der Mitte, und hat darauf so ein improvisiertes, wie so ein Crit-Podium gebaut, so ein Hinterhof-Crit. Und die Beteiligten, also alle, die ein Trikot gewonnen haben und die ersten drei, sahen extrem ausgelassen aus dabei. Und irgendwie war es dann so, also das hat jetzt in Bens Nachricht gerade gefehlt, weil die leider nicht dabei war. Obwohl Giulio Pellizzari hat auch das weiße Trikot nicht gewonnen. Genau, die waren nicht dabei. Aber das scheint dann nochmal echt eine ganz witzige Veranstaltung gewesen zu sein, mit ein bisschen Mini-Shampoos auf dem Parkplatz. Und es ist krass Radsport, ne? Also Weltklasse Radsport ist einfach so, so nahbar und deswegen halt auch leider so angreifbar.
Genau, das fasst ganz gut zusammen. Ich fand es auch, ich war erstaunt. Also ich habe die, also ich weiß nicht, ob man die so ausgelassen gesehen hätte bei einer normalen Zeremonie. Das war ganz, also das war eigentlich ein ganz, eigentlich schön zu sehen. Also, ja. Also das ist eigentlich krass. Also ich fand auch, dass die ausgelassen aus dann auch dann irgendwie beste Mannschaft und sowas und die alle irgendwie zusammen haben sich gegenseitig mit Champagner irgendwie vollgespritzt. Ja, war schon cool und ich finde es auch mega, dass die irgendwie aus der Situation noch das Beste gemacht haben. Weil auch gerade, ne, ich meine, klar, Vingegaard hat jetzt schon zweimal die Tour gewonnen, jetzt aber auch dann seine erste Vuelta, Pidcock ist erstmal auf dem Podium, Almeida Zweiter, das wird sie irgendwie auch zelebrieren. Ricciatello wird Fünfter in der Gesamtwertung, glaube ich, war das, ne? Ja. Und beste Nachwuchsfahrer. Also so Dinge, die willst du halt irgendwie auch zelebrieren. Und ich finde gut, dass sie einen Weg gefunden haben, das auch zu tun. Und letztendlich sind die Bilder ja auch um die Welt gegangen, ne? Diese Bilder, wahrscheinlich sogar mehr als von einem normalen Podium.
Es ist so, es gab zwar keine Zuschauer, aber ich glaube, für jeden der anwesenden Fahrer wird es auch eine Erinnerung sein.
Ja,
eine gute.
Ja, genau. Hoffen wir nur, dass es halt in Zukunft dann trotzdem wieder die offizielle Variante gibt. Ja. Ja.
An dieser Stelle sei gesagt, Transfer-Corner verschieben wir auf nächste Woche, wo Andi wieder da ist, weil zum Beispiel ein Matthew Ricciatello, würde ich sagen, also ich glaube, das sollte italienisch ausgesprochen werden, amerikanisch-italienisch, so wie er ist, der ist bei Andi bei Corso in der Agentur und direkt nach der Vuelta wurde der Wechsel da zu Decathlon bekannt gegeben. Es gibt noch ein paar andere interessante Sachen, aber das machen wir nächste Woche. Ja, dann noch eine Sache, die hängen geblieben ist, sind, waren es jetzt 6 oder 7 Siege von UAE? Auf jeden Fall ein Drittel der Rundfahrt gewonnen. Es ist weird, aber irgendwie auch gut, ne?
Ja, generell musst du halt sagen, ne? Ja. Also die haben erstmal ein Drittel der Rundfahrt gewonnen. Dann nebenbei gewinnt Isaac Del Toro eigentlich noch fast jedes Radrennen, was er gerade fährt. Und dann,
ja, das stimmt.
Und da hast du den GP Montreal in Kanada, im World Tour, ein Tagesrennen, wo Pogacar McNulty gewinnen lässt. Also McNulty gewinnt das Rennen und Pogacar wird Zweiter. Und die haben jetzt ihren eigenen Rekord schon selber eingestellt mit den meisten Siegen. Ich glaube, die sind jetzt bei über 80 schon. Und die Saison ist noch nicht vorbei. Mhm. Und es ist einfach brutal, wie, ja, also, ja, wer Bock hat, hebt die Hand und gewinnt, ne, so ungefähr. Und ich, ja, das ist schon krass. Also es ist, finde ich, wirklich schon sehr, sehr beeindruckend.
7 Etappensiege, wenn man das Mannschaftszeitfahren dazu nimmt, was man ja natürlich kann.
Ja, genau.
6 Einzeletappensiege.
Das ist schon heftig, ne?
Ja. Ja.
Aber noch heftiger ist, dass Jelvein ins Ziel gekommen ist und nicht. Weil der ist ja auch so ein Kandidat, der gewinnt irgendwo eine Etappe und stürzt dann und ist dann raus.
Ja.
Also bei dem muss man aber auf Pro-Cycling-Stats gucken, der ganz viele did not finish, weil der irgendwie sich immer irgendwo auf die Fresse packt, aber diesmal hat er es geschafft. Auch da herzlichen Glückwunsch.
Es wird aber auch ein bisschen weniger. Das war auch in Vergangenheit schon mal mehr. Also ich guck mal durch, der hat dieses Jahr nur ein DNF.
Ah, okay. Aber auch Sturz, ne?
Sturz, also bei dem Giro d'Italia, Etappe 17.
Ja.
Ja, nun nochmal zu den angesprochenen Protesten. Paul, du hast mir das Statement von der UCI, das irgendwie heute, glaube ich, brühwarm rausgekommen ist, zu dem Ganzen durchgegeben, heute oder gestern, ne?
Ja, genau, es kam auf jeden Fall, ich glaube, Montag oder gestern kam es raus. Oder
ja.
Genau, da hat die UCI sich im Prinzip zu den Situationen bei der Vuelta geäußert und ich, ja, würde es einfach jetzt auch mal jedem raten, sich das selber durchzulesen, dann kann man sich dafür selber eine Meinung zu bilden, wie die UCI die Sachen sieht. Es ist auf jeden Fall ein Absatz drinne, den ich schwer finde nachzuvollziehen. Mhm. Im Prinzip sagt die UCI eigentlich, dass Sport immer neutral sein sollte und nicht politisch. Genau, und es halt demzufolge nicht für politische Maßnahmen genutzt werden sollte. Und ja.
Ja, also die UCI schreibt, ich versuche das mal wortwörtlich zu übersetzen, die UCI verurteilt die Ausnutzung von Sport für politische Gründe im Allgemeinen. Ja.
Especially coming from a government, so, gerade wenn es vor allen Dingen von der Regierung kommt.
Ja, und da sind Paul und ich uns eigentlich einig und können da sagen, wenn Regierungen bzw. Länder aber als Sponsoren in Teams auftreten können und das ganz normal ist, dann wird es halt auch schwierig, Politik aus Sport rauszuhalten. Das ist jetzt wahrscheinlich im aktuellen Fall mit Team Israel Premier Tech nicht der Fall, denn es ist nicht direkt ein Land bzw. eine Regierung beteiligt, aber ein einzelner, sehr reicher Mensch, der mit dem Namen Israel ja im Endeffekt auch Werbung für Israel in der Welt machen will. Das ist erstmal so das Faktenkonstrukt dahinter. Und ja, in dem Moment wird es halt politisch. Wenn das möglich ist, ist es politisch und dann ziehst du auch Proteste dahin. Also finde ich ja dieses Statement irgendwie inhaltlos.
Ja, genau, weil wir haben Team UAE, wir haben Team Bahrain, wo unmittelbar die Staaten auch involviert sind. Deswegen auch, wenn man das nie so gerne sehen und hören will, aber auch Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, wo du für die Nationalmannschaften startest, sind irgendeine Art und Weise politisch, weil auch diese Dinge werden genutzt, um eine gewisse Stärke zu zelebrieren oder irgendwie. Und deswegen ist natürlich immer so, zum Teil Softpower, aber ich meine, das Thema Sportswashing ist jetzt auch nichts Neues. Gerade im Kontext Fußball findet das sehr oft statt oder wird das sehr oft, kommt das sehr oft zur Sprache. Von daher, ja, ich finde den Satz auch ein bisschen schwierig oder diesen Paragraph oder diesen Absatz, weil das halt einfach so nicht richtig ist.
Ja. Ja, man konnte es in sehr vielen Podcasts oder wer sich jetzt so ein bisschen beschäftigt hat mit der Thematik, konnte man es wirklich schon hier und da nachhören. Es weiß ja eigentlich keiner so recht, wie man jetzt damit umgehen soll. Radsport ist sehr angreifbar, weil eben sehr zugänglich. Und man muss sich da jetzt Gedanken machen über mögliche Konzepte für nächstes Jahr, ne? Für weitere Rundfahrten, für weitere Radrennen. Denn klar, das hat jetzt schon irgendwie einmal funktioniert für Störer der Veranstaltung und wird erstmal so als Blueprint gesehen werden können. Ich denke, wir alle hoffen, dass sich die politischen Situationen so entwickeln, dass keine Proteste mehr nötig sind, aber ja, da ist die Hoffnung nicht so groß.
Ja. Ich bin da auch gespannt, wie sich da das alles irgendwie entwickelt auch auf der sportpolitischen Ebene, und er sagt das Wort das schon, sportpolitisch, wie man da miteinander berät, guckt, was man anders machen kann, wie man in generell in Zukunft in gewissen Situationen weit umgeht. Ja, weil so einfach ist es eben halt nicht, dass man einfach sagt, ja oder nein, sondern da gibt es halt auch einen ziemlich großen Graubereich, und bei dem muss man auch mal sprechen und davon die entsprechenden Parteien müssen sich damit auseinandersetzen, auch wenn sie es vielleicht nicht wollen, wie halt die UCI oder die ASO oder wer auch immer. Ja,
ja, und ich glaube, eine Lösung dafür hat jetzt erstmal keiner. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt so langsam in den Infocorner zu der nächsten UCI-Veranstaltung, die auch so ein bisschen politisch schon beeinflusst war im Vorfeld. Weltmeisterschaft in Ruanda. Ich habe versucht, uns heute zweierlei Gäste einzuladen, die so ein bisschen eher so das Land beleuchten als die sportliche Veranstaltung jetzt direkt. Und ich hoffe, wir schaffen das und können dann nächste Woche, während die WM dann schon läuft, die Nachwuchswettkämpfe und die Zeit fahren, mit Andi zusammen nochmal auf die Elite-Rennen am Wochenende Ausblick geben. Und somit machen wir die Türen auf für Gast Numero Uno.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, wir haben ja letztes Mal über das WHOOP Live-Abo gesprochen, was ich ja auch nutze oder wir nutzen. Und da habe ich ja berichtet, dass ich, nachdem ich krank war, diese EKG-Funktion eingesetzt habe, die ich regelmäßig einsetze. Und ja, daraufhin haben wir eine Zuschrift bekommen, der quasi nochmal tiefer in die Materie eingegangen ist. Aber Basti kann da, glaube ich, mehr zu sagen.
Auf jeden Fall. Und wir sind sehr dankbar für unsere treuen Hörer hier. Erstmal danke an Peter, der ist nämlich Sportarzt und hat uns so ein bisschen berichtigt, beziehungsweise noch ein paar mehr Infos zu der ganzen Nummer gegeben. Und jetzt gibt's heute mal mit WHOOP so einen kleinen Infoblog Myokarditis. Geht uns alle an, viel Sport, öfters mal krank und dann vielleicht nicht ganz wissen, ob man irgendwie über eine Krankheit drüber trainiert oder nicht. Worauf muss man achten? Wo hilft WHOOP? Und da, wie gesagt, danke an Peter, der hat mir dann nämlich so einen kleinen Infobrief zugeschrieben, wo er meinte, ja, so wie Paul das formuliert hat, ist nicht ganz richtig. So eine Myokarditis ist selbst für erfahrene Sportmediziner schwer zu erkennen und das Einkanal-EKG, wie es WHOOP nutzt, ist da nicht die allerbeste Variante, denn selbst mit einem 12-Kanal-EKG, Laborwerten, MRT und so weiter, müssen Sportkardiologen da auch nochmal wirklich richtig genau hinschauen, bis sie das richtig diagnostizieren können. Aber dennoch, sagt Peter auch, er nutzt WHOOP und WHOOP Live auch, testet das genau aus, auch mit Patienten und so weiter und findet es super sinnvoll, denn klar, du kannst da Sachen erkennen. WHOOP erkennt halt da Abweichungen vom normalen Rhythmus, dem Sinusrhythmus und es kann Vorhofflimmern oder Extraschläge erkennen. Und sobald du in der WHOOP-App oder dem EKG da irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellst, ist es dann auf jeden Fall super wichtig, dann eben den Kardiologen oder Sportarzt aufzusuchen. Und der kann tatsächlich auch mit der Auswertung arbeiten oder das als erste Anhaltspunkte für eine Diagnose benutzen. Dann habe ich ihn noch gefragt, Myokarditis, was sind denn Sachen, auf die ich achten sollte, wenn ich mir da Sorgen mache? Was können so die ersten Symptome sein? Und da hat er dann auch mal eine kleine Übersicht gegeben, nämlich ein Leistungsknick, Nachtschweiß, Fieber, ein schnellerer Herzschlag, eine höhere Ruheherzfrequenz, Brustschmerzen, Atemnot oder eben Herzrhythmusstörung. Also, ja, passt auf euch auf. Benutzt auch, wenn ihr das habt, so eine EKG-Funktion, guckt, ob da was ist. Aber wenn ihr so geartete Symptome habt und seht auf eurem EKG, auf eurem Einkanal-EKG nicht unbedingt ein Symptom, trotzdem mal checken lassen auf jeden Fall. Jo, danke dafür. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer und ich glaube, das war trotzdem ein guter Anhaltspunkt, wo man sehen kann, dass diese Funktion definitiv was wert ist und hier und da vielleicht auch den einen oder anderen vor etwas bewahrt. Wer Bock darauf hat, wer sich schlauer machen will, wer es mal ausprobieren will, mit uns einen Monat kostenlos und danach mit uns auch leicht vergünstigteres Abo, wenn ihr einsteigen wollt, geht auf join.woo.com/besenwagen und das Ganze wie immer natürlich nochmal in unseren Shownotes und immer aufmerksam bleiben, falls wir Schrott erzählen. Sodele, bissle Überraschungsgast heute, aber ich bin froh, mal wieder einen Besenwagen-Hörer hier auch zu Gast zu haben. zum Thema Ruanda haben uns tatsächlich einige Leute angeschrieben, dass sie Infos zum Land haben oder da Sachen machen. Ein anderer Hörer hat sogar dich vorgeschlagen und du hast dich selber vorgeschlagen und ins Spiel gebracht. Wir haben heute zu Gast Daniel Gardhoff und du kannst dich gleich mal selber vorstellen. Erstmal danke, dass du da bist. Ja, du machst eine Charity in Ruanda, warst schon öfter da und kannst uns mal so ein paar Einblicke geben, wie es da so abläuft im Radsport-Kontext und auch überhaupt im Land. Erstmal hallo, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, hi, servus ihr zwei. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ganz kurz zu mir, Daniel Gardhoff, in Süddeutschland zu Hause, schon ein paar Semester auf dem Radsport-Buckel. Und du hast recht, ich war schon ein paar Mal in dem Land und jetzt im Zuge der WM springen doch einige Podcasts, Medien, Berichterstattung eben auf den Ruanda-Zug auf. Und das sind ein paar Sachen, die nicht so ganz zu dem passen, was im Land so doch passiert. Und es ist cool, dass da was berichtet wird. Aber mir fehlt ein bisschen, dass die Damen und Herren aus der Presse dann vielleicht mal selber vor Ort waren oder fachkundiges Radsportwissen mit in ihre Sendung gebracht haben. Genau, von dem her freut es mich, dass ihr reagiert habt und dass ich da sein darf.
Jetzt kannst du natürlich erstmal erklären, wie du selbst auf den Ruanda-Zug aufgesprungen bist.
Ja, ich habe es erzählt, ich habe ein paar Radsportsemester auf dem Buckel. Ich bin eigentlich etatmäßiger Mountainbiker. In Karl Blatt, die Jungs von Speed Company, die kennt ihr alle, im Marathonbereich bin ich zu Hause. Und nach über 20 Jahren Radsport habe ich nicht mehr so Bock auf die Rennen hier in Deutschland, Europa und suche mir da immer mal wieder ein Highlight raus. Und 2022 hat mich so ein Bild oder ein Logo von einem Race angesprochen, wo ein Gorilla vorne drauf war. Und das nennt sich Run the Epic, ist ein Bike-Etappenrennen in Ruanda von zwei Belgiern organisiert, die dort unten leben oder hängen geblieben sind. Und das war mein erster Kontakt zu Ruanda. Und dann vielleicht so ein bisschen, wie es vielen geht, erstmal Google angeschmissen, wo Ruanda überhaupt liegt, was das Auswärtige Amt zu Ruanda sagt, wie dort die Verhältnisse sind. Das hörte sich trotz Corona alles ganz, ganz cool an. Und so bin ich da mit dem Fotograf runtergekommen und ein Bike-Rennen gefahren. Mhm.
Wie ist es gelaufen?
Also just in dem Jahr war auch Karl da. Karl hat es dann gewonnen. Ich bin mit einem südafrikanischen Buddy auf 2 gekommen. Und Land und Leute haben begeistert. Also war ein Trip, der sich gelohnt hat. Und wie du auch schon erwähnt hast, daraus ist was entstanden. Wir haben dann, also mit mir, muss ich immer sagen, ich rede da von meinem Kollege Don Eilinger, ist ein Fotograf, hat eine Werbeagentur. Den nehme ich da ab und zu mal mit auf so Trips.
Also der war auch damals schon dabei.
Genau, der hat dort Fotos gemacht. Und wir sind dann beide heimgekommen. Wie gesagt, waren begeistert von Land und Leuten, aber im Speziellen von einer Person. Und haben beide gesagt, hey, da müssen wir irgendwie supporten. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir der Radsport-Community in Ruanda unter die Arme greifen. Und haben da hier einen Förderverein gegründet, der Radsport, Bildung und vielleicht in naher Zukunft auch Berufsleben in Ruanda pusht. Mhm.
Sag was zu dieser einen Person.
Wenn alles glatt gegangen ist, hat diese eine Person im Intro gesprochen. Das ist.
Ich denke, das haben wir gehört, ja.
Florent. Genau, Florent. Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte und die ist fast zu schwer, um sie kurz zu halten. Aber Florent hat uns mehr oder weniger beim ersten Trip vom Flughafen abgeholt. Ich habe den Veranstalter im Vorfeld gefragt, pass mal auf, Afrika und Radsport weiß jeder, der irgendwo so ein bisschen selber Rad fährt, dass da irgendwie doch was passiert, dass da viele Leute sind, die den Sport betreiben, aber die haben natürlich nichts. Ich habe einen Keller voller Klamotten, Leader-Jerseys, Finisher-Trikots von den ganzen Rennen und als alter Schwabe habe ich das nicht weggeschmissen, sondern gesammelt. Ich bringe dem einfach mal die Klamotten mit, beziehungsweise Simon heißt der Veranstalter, hast du mir jemand, der da irgendwie gut für taucht? Und so hat er uns an Florent vermittelt. Und Florent betreibt eine eigene kleine Cycling-Akademie, die aber einen ernsten Hintergrund hat. Er holt dort Kids von der Straße, die warum auch immer, also familiär oder wegen Armut oder anderen Verhältnissen auf der Straße gelandet sind. ermöglicht den Radsport, aber nicht klassisch, wie man vielleicht die ein oder andere Afrika-Charity kennt, dass die Kids mit dem Rad zur Schule können, sondern nein, das Rad ist in Ruanda so wie bei uns, ich sage immer der Fußball. Also jedes Kind kriegt leuchtende Augen, wenn es ein Fahrrad sieht oder ein Fahrradfahrer. Und somit ist das Rad der Motivator, dass er sagt, ihr könnt bei mir Radsport machen, aber dafür müsst ihr wieder an die Schule gehen. Und das fanden wir relativ beeindruckend. Vor allem auch, weil das so sein Weg vor vielen, vielen Jahren, vor 30 Jahren bei diesem schlimmen Genozid war, wie er wieder zurück ins Leben kam. Er ist dort auch mit 7 auf der Straße gelandet und das ist so ein bisschen dem Don seine Story. Er saß da mal im Auto, während ich auf dem Rad saß und hat mal gefragt, du, Florent, wie war das damals Genozid? Also wenn du wieder Google anwirfst und Ruanda eintippst, kommt dieses Thema relativ schnell. Hat es dich auch betroffen? Und seine Antwort war nur, ja, ich hab Familie verloren. Und als dummer Wessi, sage ich mal, wünscht dir natürlich Beileid und sagst, tut mir leid, waren es die Eltern, waren es die Brüder? Und er sagte, nö, meine Familie, wir reden von 200 Leuten. Er und sein Bruder waren die einzigsten, die den Genozid überlebt haben. Und wie gesagt, er saß auf der Straße und spricht dann immer von einem sogenannten Angel, ein älterer Mann, der für eine NGO gearbeitet hat. Und der hat ihm ein Fahrrad gegeben und wollte nur eins von Florent, und zwar, dass er ihm verspricht, dass er wieder an die Schule geht und so ein bisschen seinen Weg macht. Und genau das ist passiert und das gibt er jetzt eben zurück.
Krass. Schon direkt fast zu heftig, was dazu sagen zu können, ne? Hast es ja schon angekündigt.
Ja, also ich habe es versucht, kurz zu halten, aber auch wenn es ein Radsport-Podcast ist, also dieser Genozid, der strahlt einfach über Ruanda. Und das war vor 30 Jahren, sprich diese Menschen, die jetzt unseren Sport dort ausüben, sei es als Rennfahrer oder weil sie einfach Bock auf Fahrradfahren haben, weil sie Radtaxi betreiben, weil sie Lasten transportieren. Die sind alle irgendwie geprägt von diesem Genozid. Die haben entweder selber Familie verloren oder waren noch betroffen davon. Und alle, die das interessiert, schmeißt das selber mal ins Internet an oder zieht euch diesen Film Hotel Ruanda rein. Der trifft es relativ gut. Und umso erstaunlicher, was aus diesem Land geworden ist und dass eben jetzt nach 30 Jahren dort auch die erste Rad-WM ist, das passt irgendwie zu dieser Geschichte, was Ruanda seitdem so fabriziert hat.
Bevor du ein bisschen erzählst oder ich dich frage nach der Radsportkultur, wie du sie wahrgenommen hast oder wie sie da im Moment ist, sag noch was zu dem, was ihr dann da jetzt an den Start gebracht habt, mit Florent zusammen wahrscheinlich.
Genau, also wir sind seit 2,5 Jahren aktiv. Wie so ist, wenn du was tun willst und in Deutschland sitzt, musst du erstmal gucken, wie du das rechtens machst. Also wir haben deswegen relativ schnell einen Förderverein gegründet, dass wir einfach Kohle verwalten können, ohne Stress mit Finanzamt oder Korruption oder weiß der Geier zu bekommen. Und wir haben uns so 2-3 Dinge auf die Fahne geschrieben. Wir wollen erstmal Kohle runterschaffen, dass Florent diese Kids an die Schule bringt. Es sind kleine Schulgebühren zu entrichten, die brauchen Klamotten, die brauchen Essen, die brauchen Schulmaterial. Und das zweite ist ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich ja erzählt habe, ich bin Mountainbiker. Und so groß die Radsportbegeisterung dort ist und die Rennradszene dort ist, meine ich, dass das Land eigentlich zum Biken fast besser geeignet wäre, Bike oder Gravel. Weil die zwar top durchasphaltiert sind auf den Hauptstraßen oder von den großen Dörfern, Städten. Da hat Strabag mal ganze Arbeit geleistet, also ein Asphalt, da träumen wir nur von. Aber wenn du dann halt rechts und links von den Straßen unterwegs bist, bist du halt auf Gravel, auf Jeep Track oder teilweise eben auch von Ort zu Ort auf richtig coolen Bike Trails. Mhm. Aber die haben halt keine Bikes im Land. Es gibt genau ein Radgeschäft in dem Land. Es gibt ein paar gespendete.
Warte mal ganz kurz, es gibt einen Radladen.
Ich sag mal, ein westlicher Radladen. Also du kannst in jedem Dorf einen Stahlrahmen,
ja, klar, kriegst du wahrscheinlich
schweißen lassen, aber wenn du sagst, du willst eine Zwölffachkette, dann kriegst du die in der Hauptstadt in einem Radladen. Vielleicht mit Glück noch in Musanze, das ist so ein bisschen die Radsport-Hochburg und da hockt das Nationalteam. Aber ansonsten sieht es düster aus mit neuen Parts. Und genau, also die haben keine Bikes, drum habe ich gesagt, hey, wir müssen da Bikes runterbringen, wir müssen ein bisschen die Bike-Szene pushen. das ist mehr oder weniger auch Sinn und Zweck von diesem Race, wo ich da gefahren bin und wo ich auch jetzt wieder fahre im Dezember. Genau, und so hat Florent auch gesagt, hey, das passt eigentlich, er will sich ein bisschen abheben, also machen wir aus einer Twin Lake Cycling Academy gleichzeitig so die erste Mountainbike-Schule oder den ersten Mountainbike-Verein in dem Land. Und jetzt sind da einige Jugendliche, junge Erwachsene eben mit dem Bike, mit einem Carbon-Bike unterwegs und ja, machen das auch nicht schlecht, muss man ehrlich sagen.
Ja, wie heißt euer Verein? Was kann man machen, um euch zu unterstützen? Das sollten wir vielleicht mal vorne raus verkünden.
Also passenderweise nennen wir uns Shift Up for Runder. Also Shift Up kennt jeder, der eine Kettenschaltung hat. Aber ich habe es erzählt, also da steckt ein tieferer Sinn dahinter. Und das war auch die Idee von Don und mir, dass wir sagen, okay, so ein bisschen die eigene Komfortzone verlassen und mal einen Gang hochschalten für andere. Das trifft es eigentlich relativ gut. Drum haben wir uns den Namen gegeben, eben Shift Up for Rwanda. Ist online bei Insta, vielleicht auch in den Shownotes überall zu finden.
Werden das verlinken, genau. Definitiv.
Aber wie war so das erste Mal für dich da hinkommen? Also, was ich jetzt so gerade auch krass in dieser WM finde, ist, es ist so, es gab irgendwie so keinen Zwischenschritt dazu. So, wir hatten diese ganz normalen WMs, wie man sie halt kennt, ne, im westlichen Teil der Welt und auch natürlich in Asien zum Teil, aber dann kommt es jetzt darüber und bist auf einmal in Afrika, wo es eine reiche Kultur wie im Radsport gibt, aber was so wie viele so ein komplett unbekannter Ort ist. Also ich stelle mir es so krass vor, wenn man dann so wieder hinkommt, so als westlicher Mensch, dass das, ja, weiß nicht, also wie war das für dich so?
Also mit Sicherheit es gibt mehrere Gründe, warum Rwanda diese WM bekommen hat und einer ist ganz klar, dass Rwanda ein brutal softer Einstieg in den afrikanischen Kontinent ist. Natürlich hast du diese krassen Gegensätze, arm, reich, schwarz, weiß, ich habe es erzählt, top geteerte Straßen, moderne Blitzer, also es ist ein Land, das sehr auf Sicherheit achtet. Du hast alle 3 Kilometer einen Blitzer, wie er bei uns steht, so ein runder Kasten. Und auf der anderen Seite natürlich dann die ärmeren Verhältnisse, die Blechhütten, die kleinen Häuser, wo 10, 11, 12 Menschen drin leben. Aber die sind brutal freundlich, das ist schon mal das Erste. Du fühlst dich von Beginn an aufgenommen, sehr sicher. Und ich denke, das ist so mit der Grund, dass die den Zuschlag WM bekommen haben, dass du da als Newbie auf dem Kontinent relativ schnell irgendwie gut klarkommst und nicht komplett überfordert wirst, wie wenn du jetzt vielleicht in einem anderen, gerade ostafrikanischen Land im Nirvana stehen würdest.
Also ist der Kontrast schon ziemlich krass, ne? Also hört sich jetzt gerade echt so an, so wenn du von perfekten Asphaltstraßen redest und dann von Blechhütten, wo 12 Leute drin leben. Also es ist so wirklich da einfach nebeneinander einfach alles passiert.
Also der Kontrast ist da, aber er ist wirklich angenehm. Also vielleicht auch ein kleines Beispiel. Wir waren bei dem Race 22, ich glaube, es war dann die zweite Austragung. Wir waren da teilweise auf Bike-Strecken unterwegs, wo die Leute noch nie jemand auf einem Mountainbike gesehen haben. Die sind fast schon erschrocken oder die sind immer so einen Schritt zurückgegangen, weil die natürlich, oder gerade die Kids wussten nicht ganz, mit was du da kommst. Ist es ein Moped, ist es ein Fahrrad, ist es gefährlich oder nicht? Aber es ist wirklich sehr angenehm. Also die sind jetzt auch nicht scheu, sodass sie dann gleich wegrennen, sondern die gucken, sind sehr neugierig, interessieren sich für dich. Und ich glaube, das können wir auch alle sagen. Also ein Fahrrad ist ja ein perfektes Mittel, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wie erwähnt, in Rwanda ist das Fahrrad ein Riesending. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel mit dem Ball. Also jedes Kind, wenn ein Fahrrad sieht, bekommt leuchtende Augen. Es gibt gerade auf dem Land, also in der Stadt, ist ein bisschen schade, dass alles sich in Kigali, in der Hauptstadt, abspielt, weil auf dem Land siehst du tausende Fahrräder, das sind Lastenräder, das sind Fahrradtaxis. Du kannst per Handy das Taxi rufen, dann kommt da einer auf so einem 30 Kilo Stahlross an, hat hinten auf dem Gepäckträger schön gepolstert eine Sitzfläche für dich und fertig, wohin du auch immer willst. Die transportieren die Kartoffeln, die Kaffeeernte, 200 Kilo mit dem Rad die Berge hoch und runter. Also es ist allgegenwärtig. Und das hat es auch für mich so toll gemacht. Also du fühlst dich da als Radfahrer gleich relativ wohl.
Denkst du, so eine Veranstaltung wie die WM jetzt kommt bei den Leuten an? Also so die, sind die dann auch so sportbegeistert, dass sie das feiern? Wird das übertragen? Bekommt man es mit? Wie denkst du, dass da die Bevölkerung so teilnehmen kann?
Ich denke, der ein oder andere hat vielleicht schon mal das Straßenradrennen Tour de Rwanda verfolgt, gesehen. Und es gibt ein paar Bilder, wo einfach Menschenmassen, wie man es hier als DS an der Tour kennt, an der Strecke stehen. Also die Menschen gehen dahin, wenn da was los ist, dann gehen die dahin. Sie haben vielleicht auch die Zeit, um dahin zu gehen. Erläutere ich jetzt mal nicht genau. Aber die gehen dahin, wenn da was los ist. Und die sind auch stolz, dass da jetzt eine WM stattfindet, dass da ein großes Rennen ist. Das wissen die schon. Mhm. Ein klein bisschen schade, das habe ich gerade erzählt, finde ich, dass der WM-Kurs fast schon ein Stadtkurs ist. Spannender, interessanter hätte ich wirklich gefunden, wenn die rausgehen aufs Land, in die Hochebene. Aber die werden da alle in die Stadt tingeln. Die haben eine super Infrastruktur mit Busverkehr etc. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es von ganz oben nach unten delegiert auch Anweisungen gibt, dass die Leute in die Stadt holen, dass da auch genau diese Bilder dann passieren werden. Und also da können wir uns, glaube ich, auf eine geile Szene oder ein geiles Flair drauf einstellen. Da wird was los sein.
Ja, bei dieser besagten Tour de Rwanda haben ja auch so innerhalb der letzten, ich weiß nicht, 5 bis 10 Jahre begonnen, europäische Teams zumindest ihre Devo-Delegation hinzuschicken. Also ich glaube, ja, Israel Premier Tech auf jeden Fall am Start gewesen, Nippo Delco, das war irgendwie das EF-Devo-Team, ich glaube ein, zwei französische Teams, FDJ oder so waren jetzt am Start, ich gucke gerade 2020 waren auf jeden Fall schon ein paar da, 2025 Total Energies, Bike Aid aus Deutschland war da, Lotto Development Team, UAE mit Development Team war da, also da gibt es auf jeden Fall schon so diese Rundfahrt, die den europäischen Radsport auch schon hostet.
Genau, und auch komplett, sag ich mal, so abläuft, wie wir in Europa Rennen definieren. Also, ihr kennt bestimmt auch die Jungs von Embrace the World, die dann auch in Afrika unterwegs sind, aber wenn die eine Doku oder Bilder zeigen, dann siehst du wirklich die mit dem Rennrad auf den roten Schotterstraßen. Hm. Das wirst du da nicht haben. Also, das sind, wie gesagt, Topstraßen, alles geregelt, breit. Ich habe auch so von ein paar Leuten vor Ort gehört, dass teilweise neu asphaltiert worden ist.
Sind Speedbumps, glaube ich, irgendwie abgebaut worden, habe ich gelesen die Woche.
Genau, also gerade, ich weiß nicht, ob ihr die Strecke schon mal durch habt oder ob das noch Thema wird, aber es gibt ein Part, es geht einmal über den Mount Kigali, das ist der längere Anstieg in dem Rennen dann. Und die Strecke zurück in die Stadt, die kenne ich ein bisschen und die haben wir immer mit den Bikes genutzt, um an den Speedbumps ein bisschen abzuheben, kleine Sprünge zu machen und du kriegst da...
Sind die so hoch, ja?
Ja, doch, vor allem wenn du halt mit 70 ankommst, kannst du gut okay. abheben und also ich gehe stark davon aus, dass sie die wirklich auch weggemacht haben, da wird dann schon von der UCI jemand vorher durch sein.
Ja, Mount Kigali gibt es einmal in der Mitte, wir haben tatsächlich den Streckenbesprechungsteil später nochmal. Habe ich ja nochmal einen Special Guest hier nach deinem Gastauftritt hier eingebaut, die gestern abgefahren sind. Und aber ansonsten sind es 31, glaube ich, oder 34 kleine Anstiege und es ist immer diese Mühe von Ruanda, ne?
Genau, also eklig und Kopfsteinpflaster. Da bin ich gespannt, was deine Jungs da später sagen.
Ja. Ja, aber solange wir dich noch da haben. Du hast mir schon, wir haben letzte Woche mal telefoniert, schon mal so einen kleinen Ausriss gegeben. Ich weiß nicht, ob das alles über Florent dann passiert, aber du hast doch so ein bisschen Einblick in ruandische Nachwuchssportler, Nationalmannschaft und so weiter. Ihr habt da, glaube ich, auch schon mal Kontakt gehabt oder irgendwelche Trainingslager mit ermöglicht. Aber da gibt es auch so ein paar Geschichten, die klangen auf jeden Fall spannend.
Gibt viele Geschichten, aber generell ist Ruanda ein Dorf, also da kennt jeder jeden. Von dem her, auch wenn Florent jetzt ein bisschen auf Mountainbike macht, also er hat natürlich einen guten Draht in die Federation rein. Ein, zwei Sportler von ihm, die wir auch auf dem Mountainbike gesetzt sind, haben, die waren Teil des Nationalteams. Einer wird sogar im U23-Rennen auch mitfahren. Und immer wenn ich unten war, habe ich auch in dem sogenannten African Rising Cycling Center gepennt. Und das ist so die Base vom Nationalteam, wo die ihr ganzes Equipment lagern, wo die ihre Camps dann abhalten, wo auch teilweise schon ausländische Teams da waren. Da es aber schon so ein bisschen eine Jugendherberge oder Campingcharakter hat, sind jetzt so die Top-Teams dann noch nicht aufgeschlagen. Das war, glaube ich, mal ein Ziel mit dem Center. Drum ist da auch von der UCI Kohle geflossen, aber ist dann doch recht basic, was du da hast. Genau. Und ja, wie gesagt, das sind die mit dem Nationalteam. Da, boah, was gibt's für Stories? Also, vielleicht ganz witzig, dass du da auch passend zu dem, was Paul gefragt hat, dass du dort in die Werkstatt läufst und da erstmal eine Decke voller Pinarellos und Ridley und Cannondale Carbon Rennräder rumhängt. Also Material, wie sich vielleicht manches Conti-Team hier die Finger nachschlecken würde. Aber es hängt da und es hängt relativ gut, weil es kaum genutzt wird oder wenn es genutzt wird, dann kriegen es die Sportler wirklich nur zum Beispiel für Camps oder wenn sie einen Einsatz haben im Nationalteam. Oder noch dümmer ist, dass, ich weiß es nicht, ob das die UCI war oder ein Team war, dass die mal geile Ridley-Räder bekommen haben mit DI2. Aber es war halt keiner imstande, die Dinger zu laden, weil sie die Batterien vergessen haben oder das Ladegerät. Und dann hingen die da erst mal ein Jahr. Das ist halt auch Ruanda, genau. Also da geht schon viel Hilfe hin, wird aber manchmal nicht standesgemäß eingesetzt.
Weil es bei der Federation irgendwie auch dran hängt oder einfach dann in dem Fall Ladegeräte gefehlt haben?
Genau, also es ist dann doch immer noch Afrika. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber alle, wo öfters in Afrika zu tun haben, die fangen dann an, irgendwann immer mit TA abzukürzen. Also That's Africa. Und am Ende ist schon so, also ein bisschen Korruption gibt es auch in diesem Verband. Ich glaube, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, vor 2 Jahren zum Beispiel war mal ein Skandal, wo der Präsident samt Familie, Cousin, Cousinen und so weiter nach England zur WM geflogen ist. Und das Nationalteam in Glasgow am Flughafen gestrandet ist und nicht wusste, wie sie zum Austragungsort kamen und am Ende mit einem Linienbus dorthin geschippert sind. Genau, also es bleibt dann wirklich viel Hilfe irgendwo in diesen Mühlen hängen. Und das ist schade zu sehen, weil das Potenzial wäre da. Ich meine, das ist immer Thema in den ganzen Sendungen. Man hat es jetzt mit Biman Gimani gesehen. Es gibt Talent in Afrika. Aber es gibt, meine ich übrigens, auch mehr Talent wie hier. Aber das rauszufischen, denen so eine westliche Denke beizubringen und unsere Strukturen beizubringen, das ist auch eine Riesen-Challenge.
Das hat Andi auch schon öfters mal thematisiert, dass es gar nicht so simpel ist, wie man sich das vorstellt. Ja.
Also ich meine, Paul, du bist Sportler, du weißt, was trainingswissenschaftlich gerade so absolut ist. Das ist zum einen Höhe. Und ich bin aufgewachsen mit K3-Krafttraining. Und im Grunde, das ist, was die da tagtäglich machen. Also Ruanda, Land der 1000 Hügel, sprich, es geht kein Meter flach. Sind aber jetzt auch nicht die Monsterberge, sind eigentlich alles so Anstiege, 3, 4, 5 Kilometer, relativ moderat zu fahren. Wenn du die mit einem 30 Kilo Lastenrad in einem Gang hochschepperst, bei 1800 bis 2,22 Höhe, hey, besser kannst du nicht trainieren. Und ja. Also es gibt viele Leute, die vor Ort sind und sagen, hey, setz die Jungs auf ein gescheites Rad und dann geht's ab. Aber nur aufs Rad.
Na gut,
nur aufs Rad setzen langt halt nicht.
Ja. Halt nicht, ja. Also ich finde es auch okay, dass es so ist. Was ich meine? Also klar, man muss, wäre schön, wenn sich das Schritt für Schritt irgendwie ändert, aber es ist auch okay, dass Kulturen anders sind. Und es, wenn du in andere Sportarten reinschaust, jetzt zum Beispiel Leichtathletik, ja, da hast du ganz viele vom amerikanischen Kontinent, die halt Europäern überlegen sind. Weil sicherlich auch die Umsetzung in einigen Dingen einfacher ist. Ist einfacher, irgendwie zu Hause zu sein. Ich finde, man muss dann auch in dem Fall nicht immer alles dem westlichen Standard irgendwie anpassen.
Ja, wenn wir ehrlich sind, geht es auch nicht. Also es sind zig Projekte gescheitert und es gibt auch eine ganz coole Geschichte, die ist in dem Buch verfasst. Ich weiß nicht, die Älteren hier unter den Hörern oder bei euch, die kennen Tom Ritchie vielleicht noch. Der hatte mal so eine Art Sinneskrise, wo er auch vor 20 Jahren oder mehr in Ruanda gelandet ist, um sich so ein bisschen zu erden. Und hat genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, erlebt. Also hat die Leute gesehen, hat gedacht, Riesenpotenzial, haben aber Scheißmaterial, also schweiße ich denen einfach mal ein paar geile Räder zusammen. Hat dann noch über einen Kontakt einen kanadischen Profi oder Ex-Profi, Jack Boyer, der auf Tour gefahren ist, dorthin vermittelt. Und die haben dann dieses Team Ruanda, das hat vielleicht auch der ein oder andere mal gehört, gegründet. Und da haben die genau das versucht. Also die haben versucht, so mit dem westlichen Wissen über Training, über Rennen, da ein paar Jungs zu einem Team zu formen, wo als Ziel dann irgendwann an der Tour mitfährt, und sind gescheitert. Und warum sie gescheitert sind und die Geschichte, die haben sie in dem Buch verfasst. Und das ist wirklich sehr amüsant zu lesen, aber auch macht teilweise auch nachdenklich.
Ja. Ich meine, am Ende ist ja auch erzählen, wie das den Leuten halt einfach besser geht, ne? Dass irgendwie die Kids, die Bock haben auf Radfahren, halt irgendwie aufs Rad kommen und eine vielleicht schönere Zukunft haben. Und da muss er nicht immer, oder das Ziel muss nicht unmittelbar immer sein, dass jeder irgendwie Profi wird, sondern daraus positive Dinge irgendwie mitnimmt.
Richtig, also das ist auch so mit etwas, wo wir in unserer Vereinsarbeit oder bei Shift Up so als Learning mitgenommen haben. Natürlich war ich zu Beginn voller Euphorie. Ich habe auch einen Sportler hier nach Europa gebracht, bin mit dem Swiss Epic gefahren. Der ist in der Schweiz die Berge dann am Ende, wo ich gesagt habe, also ist ein Teamrennen, ihr kennt es alle, fährt als Zweierteam, aber ich habe ab und zu mal freie Fahrt gelassen, dann ist der halt mit Hans Becking, mit den Topstars der Marathonszene oben am Berg angekommen. Aber wie du sagst, das muss nicht immer sein. Und mir sagen mittlerweile, okay, wenn wir den Jungs aber auch vor Ort eine gute Zeit auf dem Rad mitgeben und so ein bisschen die Werte, wo wir alle durchs Radfahren lernen und meinen, dass die wichtig wären, wenn wir die vermitteln und ermöglichen, dann passt es auch, wenn es dort im Land passiert. Also wir müssen die nicht unbedingt immer hier rausholen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Letzte Geschichte, die ich noch hören will, ist, wo man vielleicht auch das Land noch mal ein bisschen besser versteht, ist die Geschichte, die du mir erzählt hast, dass einer dann auch Zweite gesucht hat auf dem Auslandstrainingslager.
Also ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber der Sportler, der mit mir dann in der Schweiz unterwegs war, das war schon damals so ein bisschen ein Thema. Also die brauchen, wenn die im Ausland fahren wollen, einfach ein Visa. Und dieses Visa zu bekommen, ist extrem schwierig. Sportler haben es relativ leicht, müssen aber trotzdem dort ich glaube für Europa muss man bei der belgischen Botschaft antanzen. Es braucht einige Briefe, es braucht einen Bürgen etc. Und das war so das erste Mal, wo ich mit dem Thema konfrontiert wurde. Okay, da kann vielleicht was passieren. Was kann da passieren? Hey, der setzt sich ab hier, weil einfach der Westen und gelobtes Land. Aber das ging damals alles glatt. Und der gute Mann hat sich dann auf Mountainbike super entwickelt, hat es auch geschafft, dass er in Ruanda auf dem Straßenrad ins Nationalteam wiederkam. Ist auch jetzt im Februar bei der Tour de Ruanda einige Male im TV zu sehen gewesen. Hat, ich meine, es Punktetrikot oder irgendwas gewonnen. Also hat sich da einen guten Ruf wieder erfahren und wäre sicher jetzt auch bei der WM als Road Captain fürs Nationalteam gestartet. Und eben besagt, das Nationalteam hatte dann vor 2 Monaten in Frankreich ein paar Trainingsrennen auf Einladung der UCI. Und beim Heimflug fehlte halt eine Person. Und das war dann so, schon auch ein kleiner Schock, dass das die Person ist, die mir eben auch supporten und gut kennen. Und dass der sich da einfach abgesetzt hat und jetzt hier in Europa angeblich in Holland sein Glück versucht.
Ja, krass. Also, ja, es ist unmöglich für jemanden, der nicht dort heimisch ist oder halt mehr Wissen über die Gegend und die Nation hat, das einschätzen zu können. Aber solche Sachen verdeutlichen ja auf jeden Fall auch, so, das wollen definitiv Leute da weg, weil es
wobei
nicht nur gut ist.
Da muss ich vielleicht nochmal auf Paul eingehen. Also vielleicht ist das auch so ein kleiner Fail, wenn wir immer versuchen, dort den nächsten Radprofi zu finden. Den geht es schon relativ gut in dem Land für afrikanische Verhältnisse. Also dieser Präsident Paul Kagame, der hat nach dem Genozid eine sogenannte Vision 2030 ausgerufen, wo der das Land einfach nach vorne bringen will und das auch ganz gut geschafft hat. Also wenn man wieder hier bei Google guckt, dann ist Ruanda in Afrika so das wirtschaftlichste Land. Kigali ist die sauberste Stadt in Afrika. Es sind so ein paar Sachen, wo der umsetzen konnte und wir hier in Europa uns die Zähne dran ausbeißen. Und der guckt schon, dass es seinem Volk gut geht. Also die haben alle eine Krankenversicherung, die haben in Sachen Bildung relativ viele Möglichkeiten, dass sie weit kommen. Von dem her ist es umso schwerer zu verstehen, warum dann warum die abhauen wollen, warum die dann doch meinen, im Westen ist es besser. Da bin ich auch noch nicht richtig dahinter gekommen.
Ja, fehlt dir noch was, was dir in anderen Berichterstattungen gefehlt hat so far?
Sehr geil fände ich auch noch diesen Buchtipp, weil es ist wirklich köstlich, dieses Buch zu lesen. Und gerade wenn man ein bisschen im Radsport drin ist, dann schmunzelt man es ein oder andere Mal oder fängt dann auch wieder mal an, in sich zu gehen und fragt sich selber, ob es jetzt die Red sein muss oder ob es die Force nicht doch tut.
Aber so generell, ne, also das Thema nochmal mit dem Profi werden, ist ja auch in Europa oder in Deutschland genau das gleiche Ding. Ne? Irgendwie jeder versucht, also ab irgendeinem Punkt sein Kind oder das Kind will selber auch irgendwie Profi zu werden. Aber Sport gibt ja immer so viel mehr. Und das, was du auch schon meintest, ne? Man lernt so viel und irgendwie Werte, die man mitbekommt, und die sind am Ende auch viel wichtiger als irgendwie das Ziel, Profi zu werden in irgendeinem Sport. Ist ja erstmal egal, ob es das Radsport ist oder was weiß ich auch immer. Und ich glaube, das ist halt so das, was man echt einfach immer vermitteln sollte, weil der Sport einem am Ende viel mehr gibt als der Wunsch danach, irgendwie eine Profikarriere daraus zu machen.
Ein sehr gutes Schlusswort.
Ja, da stimme ich zu.
Alright, dann danke dir vielmals. Wir versuchen, alle Tipps zu sharen. Alle Hörer, ruhig mal reingehen hier in die Thematik. Ich werde heute Abend Hotel Ruanda gucken. Und dann bin ich gespannt, wenn wir nächste Woche alle über die Discovery Plus und Eurosport Bildschirme uns diese Rennen angucken, was wir da mitnehmen und sehen.
Dito, also ich habe auch ein paar Leute vor Ort, also kriege da Insights und bin gespannt, ob wir am Ende sagen, hey, TA, oder ob wir denen auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht.
Alright. Danke dir und ja,
danke dir.
Vielleicht hören wir mal wieder was.
Ciao, danke ciao. Euch, ciao.
So, Dille, zweites Mal gehen im Besenwagen heute die Türen auf, bisschen Radsport-WG und Radsport, so mein Bekanntenkreis. ihr wisst auf jeden Fall entfernt, wer hier heute zu Gast ist, und derjenige kann jetzt auch gleich mal aufklären, warum er und sein mir auch bekannter Freund in Kigali sind oder beziehungsweise in der Nähe davon. Es geht um, hört euch die Folge mit Marcel Wüst an, die meisten Hörer werden ihn kennen. Den Sohn von Marcel Wüst, Alexander Wüst. Ich hatte das Vergnügen, schon vor einiger Zeit ihn auf Mallorca kennenzulernen und jetzt auch schon öfters mal in Köln das Vergnügen gehabt. Und sein Kumpel Malte Dittmann, mir auch sehr gut bekannt von der, es gab mal so ein Bild, Amateure aus deiner Nachbarschaft. Also Elite-Amateur und Rundstrecke am Ballern in Köln und Umgebung. Die zwei habe ich auf Instagram festgestellt, sind vor ein paar Tagen nach Kigali geflogen, und ich wollte erstmal wissen, warum, und danach habe ich ihnen den Auftrag gegeben, die Strecke abzufahren und uns ein Review zu geben. Jetzt kann uns Alex erstmal erklären, warum seid ihr da? Gib mal Abriss.
Ja, hi zusammen. Moin Paul, moin Basti, freut mich, euch zu sehen.
Hallo Paul, hallo Basti, grüß euch.
Ja, also grundsätzlich, mein Cousin lebt hier in Ruanda. Das ist so, den sind wir besuchen gefahren und wir haben schon lange geplant, zu der WM hier zu sein, weil es halt einfach ein besonderes Erlebnis ist, auch zu sehen, dass es das erste Mal die UCI die WM auf dem afrikanischen Kontinent austrägt. Mega Erfahrung und da wollten wir auf jeden Fall dabei sein. Dementsprechend haben wir darum unseren Urlaub geplant. Wir sind 3 Wochen hier, das wird, glaube ich, eine richtig nice Zeit. Wir sind schon viel Fahrrad gefahren, die Straßen sind mega, die Gravel-Routen auch. Und ja, wir würden später mal ein paar Updates noch für die Strecke geben. Mega nice auch, gute Aussicht, tolle Passagen mit Kopfsteinpflaster. Also man hat wirklich alles dabei.
Wie kommt es dazu, dass dein Cousin in Kigali wohnt?
Also tatsächlich, ich sage immer, es ist mein Cousin. Es ist aber eigentlich der Cousin meines Vaters, also mein Großcousin. Der Bruder von meiner Oma ist tatsächlich schon seit den 70er Jahren im Kongo gewesen. Und ja, in den Anfang der 90er Jahre war in Ruanda ein sehr schlimmer Genozid. Und in der Zeit hat der Pressefahrzeuge zur Verfügung gestellt und Fahrzeuge für die UN, die dann aus dem Kongo nach Ruanda rübergefahren sind, um dort humanitäre Hilfe zu leisten. Also mega spannend auch.
Krasse Story auf jeden Fall. Und ja, international vernetzt die Familie. Mhm. So, jetzt seid ihr da gelandet. Warst du schon mal da vorher oder wart ihr schon mal da?
Ich war vorher schon mal da. Ich war letztes Jahr im März hier. Da hatte ich leider kein Fahrrad dabei. Diesmal sind die Fahrräder aber im Gepäck und ja.
Und wie würdet ihr es bis jetzt raten, so die Erfahrung? Also
12 von 10.
Machen wir mal so einen ganz platten Vergleich. Deutschsprecher Podcast. Also Malle oder Ruanda?
Ja, kommt drauf an. Für einen Ballermann würde ich nach Malle fahren, wobei Party geht ja auch ganz gut. Ja, Ruanda ist einfach traumhaft. So, wenn man das noch nicht mit eigenen Augen gesehen hat, die Art und Weise, es sieht halt alles aus wie in so einem verwunschenen Land einfach. Es sind so viele Berge, alles ist so grün. Also, ich meine, klar, wir kommen aus dem deutschen Sommer. Es war schon auch, hat viel geregnet, deswegen war alles sehr grün. Aber hier ist nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, ich würde es als sehr viel natureller beschreiben. Also es ist einfach sehr viel unangefasste Fläche, viele Pflanzen, die es bei uns halt niemals geben könnte. Und es ist schon sehr beeindruckend zu sehen einfach.
Wie wird man so aufgenommen, wenn man jetzt keine Familie da hat? So, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich will mit dem Fahrrad Ruanda erkunden. Denkt ihr, also ist das easy möglich?
Das ist, denke ich, easy möglich. Alle Leute sind sehr offen. Viele sprechen Englisch. Also ich war sehr überrascht davon, wie viele Leute gutes Englisch sprechen, mit denen du dich unterhalten kannst auf der Straße. Der Weg heute hierhin war ein bisschen anders. Aber ja, im Generellen kommst du hier sehr gut mit Englisch weiter und kannst dich mit allen Leuten verständigen, die du brauchst.
Ja, also sobald man halt ein bisschen abseits der Wege unterwegs ist, gerade wenn man so ins Buschland reinfährt, da ist halt dann wirklich auch nicht viel. Da gibt's dann die eine Gravelstraße, über die man von A nach B kommt. Rechts und links sind fast nur Leute, die ihre eigenen Nahrungsmittel anbauen. Da kann natürlich keiner Englisch, aber Wasserversorgung ist da. Also man kann sich auch hier und da mal die Flasche auffüllen. Das ist immer gar kein Thema. Was hier mega fortschrittlich ist, ist so Bezahlen und sowas. Die bezahlen alles übers Handy. Also auch mega spannend. Die SIM-Karte ist mit dem Konto verknüpft und dann kann man da mehr oder weniger direkt mit bezahlen. Ich glaube, gerade als Alleinreisender sollte man hier wirklich wenig Probleme haben. Also bis jetzt waren wirklich alle sehr, sehr offenherzig. Klar, Leute laufen einem hinterher, gerade Kinder, die freuen sich auch einfach. Alle haben ein Lächeln, die feuern dich an, die natürlich ist es auch normal, dass dort mal nach Geld gefragt wird oder so. Aber grundsätzlich ist das wirklich eine Erfahrung, wo ich sagen würde, alle sind sehr, sehr offen und gehen auch auf einen zu, haben keine Angst. Wir sind eben hier eine Runde gefahren, da hat einer gefragt, ob er mal den Reifen anfassen darf, hat so ein bisschen gequetscht und so geschaut, wie das aussieht, wie viel Druck da drauf ist.
Ein bisschen auf der Carbonfelge rumgeklopft.
Wie Rentner auf Malle.
Sowas.
Ja, und Backroad FF, gute Begleiter auf ruandische Gravel Road.
Auf jeden Fall, kann man sagen. Also ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Wir haben vorgestern neue Reifen aufgezogen. Jetzt auf 45er mit ein bisschen mehr Profil unterwegs. Einfach nur, weil es manchmal echt holprig wird. Also die meisten Straßen sind, man muss sich das wie so einen Lehmboden vorstellen. Also die sind relativ glatt, wenn die trocken sind. Wenn es nass wird, wird es noch glatter. Dann braucht man auf jeden Fall einen Reifen mit ein bisschen mehr Grip. Ja.
Nice. Okay, ihr seid aber jetzt quasi für uns den Straßenstadtkurs abgefahren, oder?
Wir sind sowohl den Straßenstadtkurs als auch die Extended Route abgefahren. Das heißt, wir können theoretisch gesehen sogar zu allem was sagen.
Ja.
Ja, dann let's go.
Also der Anfang ist, ich weiß nicht genau, wo sie starten. Ich glaube, da, wo Ziel ist.
Ja.
Dann fahren sie erstmal so eine sehr schöne Abfahrt runter. Und ich würde sagen, wir beginnen mit nur der Local Road, oder?
Ja, hätte ich gesagt auch.
Die fahren eine lange Abfahrt runter, alles sehr schnelle Abfahrten. Es ist so ein bisschen hilly, also man fährt so um einen Golfplatz mit einem sehr geiler Aussicht. Fährt man um den Golfplatz praktisch rum, wo es dann wieder sehr hilly wird, sehr hoch und runter geht, teilweise sehr steil, und fährt dann in der Stadt so, ich sag mal, 180-Grad-Wende. Und ja, es geht durch enge Straßen, es sind viele Kurven, aber sehr schnelle Kurven, würde ich behaupten. Und
Kopfsteinpflaster auch vorhanden, wie es bei jedem guten Radrennen sein muss. Wir haben zwei Streckenabschnitte, also einer, das geht hoch in Richtung Startziel. Das ist ein relativ langer Kobbelsektor, der wirklich auch dann jede Runde befahren wird. Und dann gibt es noch einen zweiten Kopfsteinsektor, das heißt die Mühre von Kigali. Tatsächlich bei der Probefahrt, ich hatte meine Schaltung nicht ganz perfekt eingestellt. Und ich hätte es fast nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war kurz davor, auf dem letzten steilen Stück abzusteigen und mein Fahrrad hochzuschieben. Obwohl ich mit 44-44, also 1:1 Gear Ratio unterwegs war. Es war katastrophal anstrengend und auch richtig, richtig steil. Und kein entspanntes Kopfsteinpflaster. Also wirklich, das steht in Roubaix nichts nach. Also da würde ich sagen, ganz klar auf einer Augenhöhe. Die Strecke an für
sich. Wie oft muss man da hoch?
Die Mühe de Kigali muss man nur einmal hoch. Das ist nach dem Zurückkommen von der Extended Route. Auch ganz spannend. In der Stadt Kigali sind so ganz viele Speedbumps. Die wurden alle extra für die WM abgetragen. Also alle Hubbel, die so in der Innenstadt waren, um den Verkehr zu entschleunigen, wurden als Auflage von der UCI einfach abgetragen. Das heißt, auf der Runde selber waren, glaube ich, nur 2 Stück, ne, insgesamt. Also ganz verrückt.
Ich glaube, es waren ein paar mehr. Also,
aber wenig auf jeden Fall. Ja. Im Vergleich zu vorher, ich kann mich an letztes Jahr erinnern, als ich mit meinem Cousin durch die Stadt gefahren bin mit dem Auto, da war es so oft, dass man halt stark bremsen musste, weil die Hubbel auch nicht wie ein Speedbump in Deutschland sind, sondern halt eben ein richtig fetter Hubbel. Da hebt man ab, wenn man da mit mehr als 20 km/h drüber fährt.
Ja, und es sind Abfahrten dann zur Extended Road.
Ja.
Wir hatten so, ich schätze mal 82, 83. Ich denke mal, wenn man da mit einem Peloton runterfährt, wird das Ganze noch ein bisschen schneller. Man fährt dann auf der Hauptstraße praktisch Richtung Mount Kigali. Die Hauptstraße ist an sich gut asphaltiert.
Sehr breit.
Ist sehr breit, hat einige Risse. Und sobald man dann in Richtung Mount Kigali abbiegt, ist die Straße, hat die Straße einen perfekten Straßenbelag. Und dann geht's innerhalb von, ja, es sind 3 Anstiege praktisch, immer mit einem Plateau dazwischen. Der erste ist relativ angenehm zu fahren. Dann kommt einer mit einem bisschen steileren Anteil, also so 16% in der Spitze. Das ist allerdings nur ein ganz kurzes Stück. Und der letzte Anstieg, der hat es dann wirklich nochmal richtig in sich, fand ich. Also ich bin oben raus fast krachen gegangen und hatte die höchste Herzfrequenz in meinem Leben auf dem Fahrrad. Vielleicht auch wegen der Höhe. Das spielt schon auch gut mit rein, muss man sagen, für uns, die jetzt überhaupt keine Höhe gewohnt sind. Alex hat sich ein Stück lang ziehen lassen.
Ich bin krachen gegangen. Ich habe mich dann irgendwann einfach an einem Auto festgehalten, weil ich so gemerkt habe, ey, es geht wirklich nicht mehr. Es war so steil. Wie gesagt, das mit der Schaltung war ein bisschen blöd gelaufen. Aber unfassbar. Also das ist eine Strecke, wo ich sage, sauhart. Ich meine, ist ja nicht umsonst, wenn man sich das Höhenprofil anguckt, wahrscheinlich mit einer der schwersten Weltmeisterschaften, die es jemals gegeben hat, wenn nicht sogar die schwerste. Dann kommen die Athleten auch noch hierhin, direkt auf Höhe, Athleten und Athletinnen natürlich. Ist mega. Also das wird für alle eine krasse Erfahrung sein. Man sieht auch jetzt echt schon viele, die schon hier sind. Wir haben heute ganz viele Leute mit dem Zeitfahrrad gesehen, die uns entgegenkamen auf den großen Hauptstraßen außerhalb von Kigali. Mhm. Fahren sich alle schon mal ein bisschen ein. Ich meine, es ist ja bald auch schon an der Zeit. Nächstes Wochenende geht es ja schon los.
Also ihr könnt auf jeden Fall bestätigen, wie hart dieser Kurs ist.
Wie gesagt, also ich bin jetzt aktuell vielleicht nicht super mega fit, aber ich musste komplett an mein Limit gehen. Also es war verrückt, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also klar, wir sind dann erst 2 Tage hier gewesen, das war dann auch direkt ein bisschen waghalsig zu sagen, komm, wir gehen direkt mal die Strecke abfahren. Ich war froh, dass wir 2 große Flaschen dabei hatten und auch ordentlich Malto in der Flasche drin war, sonst wäre das auf jeden Fall nach hinten raus nicht gut gegangen.
Ja gut, dann sagt noch mal was so zur Zielanfahrt, da sagt ihr auch das Kopfsteinpflaster bergauf und das ist das Kopfsteinpflasterstück, was man oft fahren muss, oder?
Nee, nicht ganz. Man fährt das Kopfsteinpflasterstück hoch, biegt dann scharf links ab und fährt dann erstmal ein Stück runter, wird richtig schnell, also es ist eine schnelle Anfahrt und dann kommt ein
Gegenwelle.
Ich hätte jetzt gesagt, so eine Gegenwelle, die hat ein Kilometer, ne? Die Kilometerwaage war oben, ja. Und dann geht es ungefähr einen Kilometer, so 400 Meter runter und dann so 600 Meter uphill.
Ja, und wenn
mit 7%, 6%, schätze ich mal.
Wenn man auf die Zielgerade schaut, man fährt dann auch hoch, es ist, wie gesagt, relativ steil und irgendwann tut sich dann so am Horizont dieses Kigali Convention Center auf. Auch ein Megabild einfach, das wird beleuchtet sein. Also ich kann mir vorstellen, und Zieleinfahrt riesig breit, also die halten auch auf einem Platz dort. Unfassbar.
Okay, wir sind gespannt. Ja, also bei den Erzählungen wird es jetzt schwierig, irgendeinen anderen Sieger als Tadej Pogacar zu tippen. Was denkt ihr? Habt ihr noch irgendwelche Guesses?
Ich als Pogi-Fan werde jetzt auf gar keinen Fall irgendwas anderes sagen.
Wie gesagt, die Strecke ist sauhart, das Rennen ist mega lang. Ich könnte mir keinen besseren Sieger vorstellen als Tadej Pogacar dafür. Ich glaube aber, dass auch dadurch, dass der Kurs sehr technisch ist, wir viele Passagen haben, wo es auch mal kritisch werden kann. So ein Rennen ist erst vorbei, wenn die Leute im Ziel sind. Ich bin mal gespannt. Toi, 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 dass natürlich alle auf dem Rad bleiben, keine Frage. Aber wie gesagt, so ein Stadtkurs und so viele Runden. Die Athleten wissen natürlich dann am Ende, okay, so ist die Strecke. Es ist ein bisschen wie Rundstrecke fahren. Ne? Ich meine, es sind ja viele Runden. Ja, das wird bis zum Schluss spannend bleiben, vielleicht aber auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt so mein persönlicher Tipp, Pogacar geht am Mount Kigali bei der Anfahrt und fährt die letzten 6 Runden alleine bis ins Ziel.
Das wäre crazy. Was man dazu sagen muss, ist, wenn es regnet, dann regnet es hier richtig. Und dann sind die Straßen auch echt glatt.
Ich habe auch schon gehört, dass für nächste Woche wohl...
dann wird es gefährlich.
Ja. Wetter angesagt ist ein bisschen, ne?
Also ich weiß nicht, ob man es gerade im Hintergrund gehört hat. Es hat gedonnert. Das hat sich angehört, als wäre der Blitz hier vorne bei uns vor der Haustür eingeschlagen. Das ist hier relativ normal. Also die Regenzeit beginnt gerade. Wir haben September. Aber was hier runterkommt innerhalb von kürzester Zeit, ist unfassbar. Ist
unfassbar, ja.
Alright, alright. Ja, bei den Frauen hätte ich jetzt auch mal, wenn die Strecke ähnlich schwierig wird, auf Pauline Ferrand-Prévot getippt. Aber ich hoffe natürlich, dass unsere deutschen Mädels... Malte, hast du einen anderen Tipp?
Boah, also es wird, glaube ich, echt ein hartes Rennen. Ich setze auf Franziska Koch. Franziska Koch macht das Ding. Einfach mal die deutsche Fahne hochhalten.
Sehr gut. Ja, dann hätte ich noch gerne so einen kleinen kulinarischen Tipp von euch. Wie sehr habt ihr schon reingedippt? Ich habe heute Bananenbier gesehen in den Stories.
Oh, okay, auf Bananenbier. Jeden
Fall. Bananenbier ist vielleicht echt übertrieben zu sagen. Also es ist eher Bananenlikör meiner Meinung nach. Es ist wohl das, das konventionelle Getränk, was wir jetzt heute getrunken haben. Olivier sagt, es gibt auf jeden Fall noch deutlich besseres und leckereres Bananenbier als dieses. Aber das hat halt mal gut 14 Umdrehungen und ich habe 330 Milliliter davon getrunken und war, puh, hab's auf jeden Fall gemerkt. ansonsten Kulinarik. Das Essen hier ist wirklich sehr, sehr lecker. Also wir hatten heute ja, an der Straße was waren es?
Ziegenfleisch. Also Ziegenfleisch ist tatsächlich hier relativ weit verbreitet. Das ist natürlich jetzt nur ein Kulinarik-Tipp für alle Leute, die Fleisch essen.
Das ist voll wahr.
Das war super spicy, aber sehr, sehr lecker. Ich glaube, wenn man scharfes Essen mag, ist man hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Und man sollte Tamarind ganz gut finden. Also viele Sachen sind mit Tamarind zubereitet.
Alrighty.
Ich finde es super lecker. Ja.
Verbindung nicht ganz stabil hier. Ich bin auch zufrieden. Strecke gut vorgestellt. Danke für euren Einsatz. Auftritt im Besenwagen abgehakt.
Danke euch für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Es war uns ein Fest. Ja.
Gerne.
Wir schicken euch das Video, wie wir hier angekommen
genau.
sind.
Genau. Gerne noch Eindrücke von dem Rest von Super. Der Strecke und von der WM, was ihr so seht. Schickt das durch. Wir reposten das einfach. Also danke, Boys. Und das genau, viel Spaß bei der WM.
Danke, Jungs.
Und viel Spaß noch. Bis nächste Woche. Wir bleiben in Kontakt.
Danke.
Ciao, ciao.